Bits und so.
Mit dem meisten wunderschönen guten Abend aus dem vom Alphenblog, der Alex Olmer.
Guten Abend.
Heiße Leco Leo Becker.
Guten Abend.
Guten Abend miteinander. Servus. Der Basti ist heute wieder nicht dabei, weil den hat es dann doch unerwartet schlimmer erwischt letztes Mal, als er gedacht hat. Der ist nämlich nach der letzten Sendung nicht am nächsten Tag in die Arbeit gegangen, sondern nochmal für eine Woche ins Krankenhaus. Und das war alles gar nicht so richtig gut. Deswegen, gestern ist er rausgekommen, ist es soweit, jetzt alles in Ordnung, aber das war dann doch ein bisschen schlimmer als gedacht. Und deswegen erstmal sehr gut, dass du wieder aus dem Krankenhaus raus bist. Mhm. Und gute Besserung weiterhin, dass das mal wieder ganz gut wird, weil das war alles, der Sturz war schlimmer als gedacht und das ist dann alles noch ein bisschen schlimmer geworden.
Ja, fies. Also, er hat ja noch ein bisschen gespaßt, so am Ende der Sendung irgendwie. Wahrscheinlich bin ich dann morgen dann nochmal irgendwie vielleicht im Krankenhaus und so weiter. Das kam dann wirklich zustande. Und aber wir haben das ja miterlebt, also im Chat zumindest. Und ist gut, dass das jetzt wieder irgendwie sich normalisiert. Und,
ja, ist vielleicht auch eine gute Erkenntnis daraus, sich nach irgendwie so fieseren Stürzen doch mal ganz durchleuchten zu lassen. Also das ist halt erstaunlich, wie viel der Körper ausgleicht und was dann so ja 2-3 Tage ja fast gedauert hat, bis das dann ankommt. Und das, was du halt beim in Anführungszeichen normalen Arzt dann nicht ohne weiteres vielleicht auch abklären kannst, das ist halt schon, ist ja auch ein bisschen beunruhigend.
Und das war halt dann irgendwie nie auf dem normalen Röntgen nicht zu sehen, ja, sondern nur im CT und hin und her und.
Ja, da wird es dann halt schnell schwierig, weil wenn du jetzt normalerweise so gehst zum Arzt und lässt es röntgen, dann denkst du dir ja, es ist eigentlich abgeklärt. Aber ja, also da kann es einen dann doch mal erwischen. Also gerade wenn man wahrscheinlich auf dem Rücken fällt oder so, überhaupt ungünstig irgendwo auf Oberkörper und Lungenbereich in irgendeiner Form beeinträchtigt sein kann, da ist wahrscheinlich doch sinnvoll, sich da so rundum durchleuchten zu lassen.
Ja, also erstmal, er hört zu und versucht einzuschlafen. Das ist wahrscheinlich am besten. Gute Nacht und
ja, gut.
gute Besserung. Ich hab einen ganz wilden Traum gehabt, dass Basti heute Morgen mitten in der Nacht irgendwie um 6 Uhr morgens hier vor der Tür steht und den Hühnern das restliche Bum-Bum-Eis füttert. Mhm. Und komischerweise gibt es davon echt Video und das ist echt sehr irritierend alles.
Sehr verwirrend.
Du hast da gewisse Sachen noch nicht verarbeitet, weil so Schlaf ist doch zum Verarbeiten von Dingen da, die man zur Wachzeit noch erledigen wollte. Irgendwas mit dem Bum-Bum-Eis und den Hühnern und so weiter.
Ja, an dem Bum-Bum-Eis gibt es auch wirklich viel, was nicht zu verarbeiten ist.
Die Hühner fanden es super.
Ja, die waren wirklich voll auf Bum-Bum.
Gut. Wir haben in 10 Tagen den Event bei Apple. Sie haben eingeladen mit einem bunten Äpfelchen. Das sind vielleicht Farben von irgendwelchen Geräten, vielleicht auch ist überhaupt nichts. Da hat sich jetzt soweit auch nichts Neues mehr ergeben, glaube ich. Es war vermutet, dass die Dual-SIM-Geschichte in das billige iPhone runterwandert und so, aber das kann man sich alles auch denken.
Ich meine, Dual-SIM, es war ja in Richtung China, gab es ja irgendwie diesen eine Variante, die da nicht vorhanden war. Aber für uns ist das, glaube ich, relativ irrelevant, weil da kann sich nicht viel ändern.
Die Kamera ist natürlich interessant für das in Anführungszeichen kleine Gerät. Die neuen Farben sind sicherlich spannend und iPhones finde ich sind immer jedes Jahr spannend. Also ich meine, dieses Jahr sicherlich nicht. Also ich glaube, so viel lässt sich sagen, dass dieses Jahr sicherlich kein Jahr sein wird, wo man sich noch in Jahrzehnten zurückerinnert und dann sagt, wow, was war das damals? 2019 mit den iPhones. Aber ich meine, bei der Hardware ist es halt wie jedes Jahr. Die Hardware ist geleakt in vielen Bereichen. Von der Software weiß man halt wenig. Und es gibt da sicherlich Anspielungen und die Leute, die sich mit sowas beschäftigen, die drücken sich auch mal sehr vorsichtig aus, um nicht irgendwie später dann auch komplett daneben zu liegen. Aber man muss es immer, also ich finde es immer wieder ganz gut zu betonen, so die Hardware scheint bekannt, erste Hüllen scheinen aufgetaucht, das Triple-Kamera-System scheint abgebildet worden. Aber was die Software macht und wie weit das geht und so weiter, das dürfte ich noch von Informationen. Deswegen, ich finde, diese Kinos bleiben spannend für mich und ich freue mich auch dann jetzt in 9 Tagen dann wieder drauf. Also mal gucken, wie sie es strukturieren dieses Jahr, weil das wird ja sicherlich nicht das eine Event bleiben in 2019. Also wenn sie dann mit Services unterwegs sind und die iPads sind ja auch in Datenbanken angemeldet, die Watch wird kommen, auch eventuell noch das MacBook wird kommen. Deswegen, also das wird sicherlich nicht alles in eine Veranstaltung passen.
Wichtigste Frage ist eigentlich, wollen Sie vielleicht auch noch weltweit die Morning Show umbenennen in Morning Wars?
Ich hoffe sehr darauf.
In Australien gibt es wohl eine Morning Show namens The Morning Show. Hm. Und deswegen heißt die Serie in Australien Morning Wars.
Finde ich deutlich besserer Name.
Da könnte man so viel auch in Star Wars Richtung so draus machen. Ja, dass du halt irgendwie so eine Spaceballs Parodie auf Star Wars machst, aber im Kontext einer Morning Show beim Imperium oder so. Mhm. Nein. Nee, es sind halt so dann lustige Hollywood-Meldungen, die dann dazu rauskommen.
Ja,
die
schon
öfters besprochen.
Ja, die lassen uns nicht mehr los, diese lustigen Hollywood-Meldungen. Aber ja, also ich meine, bei den iPhones ist es halt einfach so, dass wir auf der anderen Seite vielleicht natürlich ein sehr perfektioniertes Gerät jetzt sehen, weil wir halt in der dritten Generation, wenn man so will, angekommen sind von dem, was halt das iPhone 10 losgetreten hat. Und das iPhone 10 war natürlich sehr spannend, weil es halt komplett neu war. Und man kann ja schon sagen, dass letztes Jahr jetzt nicht so super spannend war. Ich meine, nicht so super spannend war. 10R war natürlich neu als neuer Ableger mit dabei, aber das 10R steht natürlich ein bisschen oder stand immer ein bisschen im Schatten von den teureren Modellen letztlich. Und diesmal haben wir wahrscheinlich zwar dasselbe Dreiergespann wie im letzten Jahr, halt in der neu aufgelegten Form. Aber das, was jetzt halt als 10S und Max-Nachfolger kommt, das wird dann halt, ist halt einfach dieses Gehäuse mit allem drum und dran, plus halt dem verbesserten Kamerasystem und so all diesen Sachen in hoffentlich halt wirklich der höchstmöglichen Form, bevor wir nächstes Jahr dann zu einem wahrscheinlich ja wirklich ganz neuen Line-Up kommen, was sicher deutlich spannender ist, weil es halt ganz neu ist und dann 5G-Geschichten sehr wahrscheinlich mit von der Partie sind und wir die alte USB-C-Kiste sicher wieder aufmachen werden. Also
müssen,
genau. All diese Sachen stehen dann für 2020 an und dennoch ist bin ich auch gespannt, was dann aus diesem Jahr jetzt letztlich herausfällt.
Also, ich meine, die Leute wollen
USB-C, ja. Ist USB-C raus für dieses Jahr, weil ich habe hier gerade ein Lightning-Kabel geschrottet. Also ich glaube in der Form erstmalig, darf ich mir ein neues kaufen?
Du wirst ja wohl in irgendeiner Schublade hoffentlich noch 57 Lightning-Kabel rumfliegen haben, oder?
Ich habe ein bisschen Lightning-Kabelmangel, deswegen steckt hier noch das Kaputte dran.
Okay. Ich muss immer noch dran zurückdenken, dass das erste iPhone mit Lightning-Kabel, also ein Lightning-Kabel, damals nach Finnland geschafft hat und ich extrem nervös war, weil ich nur ein Kabel hatte.
Das war auch ein Drama. Niemand hat ein zweites Kabel.
Ein zweites und weißt du, wenn du da einmal im Schreibtischstuhl halt auch rüberfährst oder so, dann ist das vielleicht auch hin und dann wäre dieses Gerät kaputt gewesen. Heute, Jahre später, hat man glaube ich viele, diese Kabeldiskussion ist dieses Jahr durchaus ein bisschen spannend, weil oder man könnte einen Blick darauf werfen, weil was legen sie denn für ein Kabel in die Box? Wenn es wieder USB-A auf Lightning ist, dann wow. Und wenn es USB-C auf Lightning ist, dann
auch wow. Und was für ein Ladegerät ist dabei? Ich kann dir sagen, wieder das Winzigste. Ja, also.
Ja, das ist die Frage.
Ja, das kann natürlich sein. Aber da sind ja letztes Jahr mit dem iPad Pro schon einige reingerannt, die das iPad Pro dann rausgeholt haben und halt an den Rechner anschließen wollten zum Aufladen oder was auch immer man halt vielleicht macht mit Kabel und Rechner und gemerkt haben, ja, okay, denn ich habe halt keine USB-C-Schnittstelle. Also ich meine, gerade in der Windows-Welt ist das ja nun, also ich meine, wenn du dir einen Mac in den letzten 3 Jahren gekauft hast, dann bist du wahrscheinlich nicht ganz dran vorbeigekommen, dass du irgendwo USB-C hast. Aber ich meine, ich kenne keine Zahlen, aber wie weit ist das in der Windows-Welt inzwischen angekommen? Also wie wahrscheinlich ist das, dass du USB-C an irgendeiner Form von Windows-Kiste hast?
Ja, da gibt es schon vieles.
Ein bisschen, oder? Aber
und ich habe gesehen, dass vor allem die Windows-Rechner, die scheren sich nichts, also so ein reiner USB-C-Laptop wirst du wahrscheinlich schwer finden. Also gibt es sicher, aber die meisten, die ich jetzt so gesehen habe, haben halt alles.
Ja,
die
haben
USB-2, USB-3, USB-C und noch irgendwie
immer alles, VGA. Ja, immer alles reinbauen. Ja, passt quasi hinten dran. Ja, genau.
Nee, aber ich bin so ein klassischer Kandidat. Ja, also wenn ich diesen Mac Pro jetzt nicht abgestaubt hätte, mit einer Zusatzkarte und so weiter. Mein MacBook ist 2015. Ich bin in diese MacBook Pro-Geschichte mit USB-C durchaus reingerannt. Ich meine, du kriegst ja dann relativ günstig plötzlich Kabel, USB-C, USB-A auf USB-C und so weiter. Das gibt's ja alles, liegt ja alles. Ja. Ist ja alles verfügbar und so weiter. Aber ja, also so out of the box war ich dann auch erstmal überrascht. Aber also, das könnte, also wenn die jetzt wirklich ein USB-C auf Lightning-Kabel beilegen, dann wird es halt echt durchaus interessant, was sie, ob dieses iPhone jemals eine USB-C-Schnittstelle sehen wird. Weil, also ich meine, diese alten Kabelgedöns-Geschichten, die sie da jetzt, das ist nicht mehr zeitgemäß wirklich, aber vielleicht wird das iPhone nie USB-C sehen, aber das ist eine Diskussion für nächstes Jahr, definitiv.
Nein, nächstes Jahr USB-C.
Und sonst noch irgendwelche Vorhersagen, was das iPhone 2020 unterscheidet, auch außer 5G und Quatsch, möglicherweise.
Ist super, sich schon jetzt über das iPhone 2020 zu
Weil 2019 ist langweilig.
Zumindest aus der Perspektive, aus der wir es betrachten hier, wenn man was Neues anschauen möchte und so weiter. Weißt du, das Design ist immer spannend und so weiter. Aber viele Leute wollen auch eine abgehangene Technik, die funktioniert, ein Design, was man kennt und so weiter. Ich glaube, viele werden auch mit dem 2019 iPhone wahrscheinlich sehr, sehr glücklich für mehrere Jahre, weil es wirklich, Apple zeigt ja immer mal wieder, so, also wenn die so 2-3 Generationen von einem Gerät machen, die werden ja schon besser, ja. Und wenn man jetzt irgendwie guckt, irgendwie das, vielleicht zersplittert dir das Gerät nicht mehr in 1000 Einzelteile, wenn du runterschmeißt, vielleicht ist es ein bisschen wasserdichter. Alles, was für diese Geräte so gemunkelt werden, das sind ja wirklich tatsächlich Features, die dann einfach Auswirkungen haben auf den tatsächlichen Alltag in 3-4 Jahren, weil du musst ja immer rechnen, wenn jetzt Leute ein Gerät kaufen, nicht so Leute wie wir, sondern wenn Leute sich ein Telefon kaufen, dann benutzen die das jahrelang. Und wenn die 2023 dann mit dem iPhone von 2019 rumrennen und das funktioniert immer noch, dann ist das natürlich irgendwie, dann ist das gut. Deswegen ist es ein wichtiger Schritt. Wenn du hier in so einer Show über neue Sachen sprechen möchtest, ist es natürlich schön, wenn irgendwie neues Design und so weiter rausfällt, aber es ist halt unrealistisch, dass irgendwie alle paar Jahre, das kannst du nur alle paar Jahre haben.
Das iPhone, wenn du einfach ans iPhone 8 zurückdenkst, das war ja damals auch, war ja praktisch das langweiligste Gerät, was du dir vorstellen kannst. Auf der anderen Seite ist es natürlich das perfekte Gerät, wenn du dir halt noch ein iPhone mit Homebutton kaufen wolltest oder immer noch willst. Inzwischen auch, glaube ich, die Preise auch relativ interessant geworden, oder die werden ja jetzt auch mit den neuen iPhones wahrscheinlich nochmal entsprechend runtergehen. Und da ist das iPhone 8, was ja sonst...
Bulle schnell.
Ja, der sonst von den Komponenten und Chip und allem drum und dran alles eigentlich hat, was man als Basis brauchen, sich vorstellen kann. Und dann hast du natürlich eigentlich ein super Gerät am Schluss, was halt natürlich völlig im Schatten steht, damals vom iPhone 10 und dann auch nie aus dem Schatten rausgekommen ist. Ja, naja, also ich meine, was wenn wir uns wieder dem iPhone 2020 zuwenden wollen, was natürlich für nächstes Jahr, was ich auch sehr spannend finde und was wahrscheinlich einen größeren Kreis an Nutzern anspricht, ist halt die Überlegung, dass das ja praktisch kleinere, also das was jetzt das 10S ist und was letztes Jahr, das Jahr davor das 10 war, das 10er war, dass die halt nochmal einen Tick, diese Modellvariante nochmal einen Tick kompakter wird, ohne vielleicht allzu viel vom Display insgesamt zu verlieren, aber nochmal etwas hosentaschenkompatibler geworden ist, weil im Moment, es spaltet sich ja so ein bisschen auf, also es gibt auf der einen Seite gibt es einfach die Leute, die immer das maximal Verfügbare kaufen und ich glaube, es gibt genug Gründe dafür, um ein möglichst massiv riesiges Display halt beim Smartphone zu bevorzugen, und es gibt natürlich auch gute Gründe dafür zu sagen, ich hätte aber lieber ein kleines Gerät, und dass das iPhone SE Kleinheit also wenn das bei mir auch so eine gewisse interessante Sentimentalität auslöst, dieser Gehäusefaktor vom iPhone SE oder so iPhone 5S, das ist halt, das Display ist halt wirklich absurd. Also das ist halt einfach lächerlich. Das schaltet so an, da hast du das Gefühl, da könnte so ein Buchstabe draufstehen, weil das ist wirklich klein. Und
also ist ja tatsächlich das Display von der Watch und vom iPhone 5 ist ja gleich groß.
Also es fehlt zumindest nicht, gefühlt fehlt nicht allzu viel. Ja, also ich möchte, würde es halt sehr ungern benutzen, wenn du natürlich, wenn du das wirklich zumindest hauptsächlich zum Telefonieren nutzt, aber ich meine, dann kannst du dir natürlich auch was ganz anderes kaufen. Aber wenn du das iPhone als iPhone nutzen möchtest, dann ja, ist es einfach zu wenig Display. Und da, das ist natürlich interessant, wenn sie da im nächsten Jahr ein bisschen drehen an den Displaygrößen und dann nochmal, ja, vielleicht das mittlere Modell praktisch kleiner hinbekommen und nochmal schrumpfen lassen, weil das 10er war ja schon auch, obwohl es nicht allzu weit sich entfernt hat von dem 4,7er, vom klassischen 7er, 8er, das war natürlich das klassische 7er, 8er war ja schon eine angenehmere Gehäusegröße oder Hosentaschenkompatiblere Größe, wenn man so will.
Und ich ich finde so ein bisschen, ich habe jetzt gerade mein Case ist sehr durch. Das kann ich auch nicht mehr dran machen. Und so ohne Case ist es schon auch alles ein bisschen sehr rutschig und das geht im Alltag, geht's nicht ohne Case. Also wahrscheinlich hätte ich dann schon 10-mal zerschmissen oder so. Also nicht, weil das Case das beim Runterfallen gerettet hätte, das vielleicht ein bisschen auch, aber weil es mir ohne Case halt gleich aus der Hand gerutscht wäre und sowas. Und es hält auch nicht richtig in dem Kino Airframe im Auto und sowas. Es ist zu glitschig an den Seiten, dass es da wieder aus der Gummihalterung rausfällt. Und da waren vielleicht auch die iPhones mit den glatten Kanten, das 5er Design irgendwie ein bisschen angenehmer und ein bisschen sind alleine gestanden auf der Kante und solche Sachen.
Obwohl du, glaube ich, schon, ja, also da stimme ich voll zu. Ich glaube, das Glas hat sich halt schon extrem weiterentwickelt noch, weil die Geräte sind ja auch prädestiniert gewesen, einfach, also iPhone 4 auch, die sind ja gesprungen ohne Ende, wenn du die halb angeguckt hast, irgendwie so schief. Also das Glas ist halt schon viel, viel besser geworden. Mal gucken, was sie da noch so über die nächsten Jahre entwickeln können. Ich finde es durchaus spannend, weil wir haben ja jetzt eventuell so einen kleinen, aber für in diesem Kontext, wenn wir so detailliert über das Gerät sprechen, auch einen großen Umschwung, wenn es 3D-Touch nämlich rausfällt, dann ist das ja durchaus eine Komponente, die signifikant ist, einfach von unserer Perspektive aus, weil ich kann mich noch ganz gut erinnern an die Zeit, an der das eingeführt wurde, und dann haben so ein paar Entwickler, da gingen so Tweets rum, zum Beispiel hier 3D-Touch-Technologie habe ich irgendwie hier 5 Jahre entwickelt, jetzt ist sie da. Jetzt ist die Phase halt auch wieder rum, wo 3D-Touch halt irgendwie seine Zeit hatte und scheint jetzt ausgedient zu haben. Und vielleicht auch, also ich bin ja ein großer Fan von 3D-Touch, aber vielleicht auch zum Guten, um halt Sachen zu vereinheitlichen, weil das war schon krumm in den letzten Jahren, dass du im iPad einfach diese Technologie nicht hattest und dich immer wieder umstellen musstest. Und wenn du sagst, irgendwie, gut, jetzt müssen wir zwar 3D-Touch rausnehmen von den iPhones, aber wir haben zumindest ein einheitliches System über mehrere Geräte hinweg. Das hat natürlich auch eine gewisse reizvolle Komponente. Und ich bin mal gespannt, was sie halt mit dem Bildschirm anfangen können, wenn sie nicht mehr an diese 3D-Touch-Hardware gebunden sind, weil die war sicherlich auch einschränkend. Also du konntest Geräte hattest einen kleineren Spielraum, um das Display zu modifizieren, weil du immer diese 3D-Touch-Schichten nicht einfach halber mal unterbringen musstest. Und wenn das jetzt wegfällt, dann ist das sicherlich ein interessanter Aspekt.
Ich bin mir gar nicht, also ich habe immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, den Punkt zu greifen, wie viel Unterschied das am Schluss tatsächlich unterm Strich machen wird. Weil, ja. Weil jetzt, also iOS 12 hat ja damit schon begonnen und fürs iPhone XR haben sie natürlich da schon dran geschraubt, noch mehr. Und iOS 13 setzt dem ja nochmal ein deutliches Stück drauf. Also ich meine, fällt dir irgendwas ein aus den klassischen 3D-Touch-Funktionen, was jetzt wirklich dann mit iOS 13 fehlen würde auf Geräten ohne 3D-Touch? Also das heißt, wenn du natürlich, du hast dann am Schluss kein druckempfindliches Display mehr, aber hast du in der nur auch wenn du die 3D-Touch-Funktion nutzt, hast du wirklich einen spürbaren Abstrich auf einem Gerät, was kein 3D, also keinen druckempfindlichen Bildschirm mehr hat.
Zum Beispiel, zum Beispiel bei im Safari, wenn du auf einen Link 3D touchst, ist ja ein Unterschied bisher gewesen zum lange draufhalten. Was macht er jetzt?
Ja, also ich meine, genau, also die Funktionalität, die ist meines Erachtens weitgehend nachgebaut, obwohl ich auch eigentlich testen müsste, ich mir ein iPhone mal schnappen, was kein 3D-Touch hat und das mal länger verwenden, weil meins hat ja immer noch 3D-Touch und es ist ja so zweimal implementiert jetzt mehr oder weniger und das hat sich über die Beta-Version ja auch geändert. Der größte Unterschied, der mir auffällt, ehrlich gesagt, jetzt beispielsweise zwischen dem neuesten iPad, das ja kein 3D-Touch hat logischerweise, und einem iPhone 10S Max, das ich verwende, das ja 3D-Touch hat, aber halt auch iOS 13, ist die Geschwindigkeit, mit der die erfolgt. Beim 3D-Touch kannst du reindrücken und das 3D-toucht. Und beim iPad musst du halt warten. Ja. Dann ist es so 21, 22, oh, jetzt geht das Menü auf so. Mhm. Und bei Hardware mit 3D Touch geht's halt augenblicklich, ne? Also da hast du halt eine Technologie, die du wirklich anfassen kannst.
Ja. Warten ist halt uncool, warten ist nicht pro.
Warten ist uncool.
Warten stinkt.
Ja. Warten stinkt definitiv, das ist sicher richtig. Aber ich habe das, ja, die Frage ist, beim iPad ist es natürlich ein interessanter Punkt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass sie es beim iPhone XR schon relativ gut hinbekommen haben, dass da eigentlich kein so große, ja, also ich müsste auch nochmal da beim iPhone XR noch mehr durchspielen vielleicht. Aber hatte da das Gefühl, dass, soweit ich mich erinnere, dass da auch nicht, dass man da nicht furchtbar warten muss. Aber du hast natürlich recht, dass der Druckpunkt ist natürlich ein anderer. Und ob du den dann zu 100% durch die Vibration und die Haptik praktisch nachstellen kannst, ist halt wirklich eine Frage, die noch so ein bisschen unbeantwortet ist. Was macht denn Safari auf einem Gerät ohne 3D-Touch, mit iOS 12, wenn du auf einen Link länger drückst?
Ja, das Gleiche, Peak and Pop.
Also nein, da gibt dir doch hier den Share-Dings für den Dings, oder?
Der bringt den, das Share-Menü kriegst du. Ah, ja, ja.
Du kriegst das Share-Menü, aber du kriegst auch Peak and Pop auf dem iPad. Ich hab's jetzt nicht hier leider.
Nee, auf dem iPhone. Auf dem iPhone, wenn du lange auf den Link drauf hältst, dann kriegst du die Auswahl mit den fünf Optionen, öffnen, neuer Tab, Reading List, Copy, Share, Cancel. Und siehst die URL. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiges.
Das ist neu. Ja, Gott sei Dank, weil du wusstest in der alten Version eigentlich nie, was du sharest. Du hast immer nur gehofft, dass es richtig erwischt hast und jetzt zeigt er dir wirklich an, irgendwie das ist die URL, die du weitergibst und so.
Ja, aber das ist schon immer so. Wenn du lange draufhältst, dann hast du schon immer die URL gesehen.
Nicht auch unter iOS 12.
Doch, hier. 12.
Das ist iOS 12? Und da, was kommt, oder ist es irgendwie erweitert oder so, dass er die ganze URL anzeigt oder sowas? Irgendwie ist es erweitert worden, dass du ein bisschen deutlicher vorstellst. Ich habe keine Hardware hier jetzt, ich kann es nicht sehen. aber auf dem iPad ist es, oder iPad OS ist es so, dass du Peak und Pop auch hast jetzt mit dem langen Druck bei gewissen Sachen. Auch aus Messages raus zum Beispiel. Yeah. Also kannst du zum Beispiel bei Messages kannst du Peak und Pop machen. Und der Trick bei Messages ist ja irgendwie, dann wird die nicht als gelesen gekennzeichnet, was manchmal ganz hilfreich sein kann, wenn du da dich später noch erinnern lassen möchtest und solche Geschichten.
Ja, es gibt eine Sache im Tweetbot, das geht nur über 3D-Touch. Ich habe es vergessen, was es jetzt ist, aber irgendwie, wenn du auf einen Tweet, der an dich ging, aber du willst den von einem anderen Account beantworten oder sowas, dann solche Sachen. Dann, okay. Dann kommst du da nur über einen 3D-Touch dran, dass du diesen Tweet in einem neuen Fenster aufmachst. Mhm. Und das muss halt dann auch die eine Software, die das irgendwie sinnvoll implementiert hat, dann eben auch umbauen. Der wird das schon machen, aber
klar.
Es ist halt aber so eine Funktion, die ist unsichtbar, die kannst du nicht entdecken, die kannst du auch. Und Leute haben sowieso Probleme mit linke Maustaste, rechte Maustaste, Doppelklick war schon immer unmöglich für normale Leute. Wie willst du erwarten, dass die langhalten, festhalten, mit drauf gucken, hier reinschauen, Finger auf den Button legen, Finger unten klicken, Touch-ID, 100 € Schlumpfbären, Dankeschön.
Das bleibt natürlich immer noch ein Hit. Der Touch, der bitte leg deinen Finger auf den Fingerabdruckscanner, um deinen Stammbaum herauszufinden.
Aber hast du gemerkt, in einer der iOS 13 Betas haben sie es gefixt jetzt?
Also ja, da ist so ein Disconnect, ne? Du kriegst nicht mehr, du musst ihn nochmal abheben, kannst nicht dieses draufhalten und abzocken, das geht nicht mehr.
Ist ein bisschen schade.
Ja, es ist fast ein bisschen schade, weil das wirklich ein ziemlich cooler Betrug war. Muss man echt sagen, es ist einfach so ein haarsträubendes System und das ist ja echt jetzt mehrfach durchgerutscht.
Ich habe neulich wieder ein Video gesehen, das war wirklich hervorragend getimed und so, dann sagt er jetzt, ich scanne jetzt deine Gene oder sowas halt drauf.
Was da alles mit dem Fingerabdruck gescannt wird,
und dann da geht.
Ich scanne jetzt dein Bankkonto mit dem Fingerabdruck.
Jetzt ist es leer.
Genau. Ja.
Das ist schon super. Deswegen ist es vielleicht, also ich meine 3D-Touch, ich schiebe das selbst Apple so ein bisschen in die Schuhe, dass sie das halt einfach nie richtig vermarktet bekommen haben. Coole Vorstellung, coole Demonstration, cooles Demo und so weiter, aber du weißt ja bis heute nicht, und das waren ja einige iOS-Versionen, wo du 3D-Touch konntest, was die gemacht haben, und das waren halt Shortcuts, die haben halt Leute erfahren, wenn sie irgendwelche Spezialseiten gelesen haben, wenn sie hier zuhören oder so. Aber nicht irgendwie der normale Nutzer. Und deswegen ist es vielleicht besser, wenn du so ein bisschen vereinfachst das System und auf eine Linie ziehst und dann vielleicht halt nicht, also vielleicht kommst du mit einem richtigen Timing, vielleicht mit so einem besseren Rüttelmotor im nächsten Gerät oder so, kommst du wirklich sehr nah dran dann auch. Und dann wird es vielleicht keinen Unterschied machen.
Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob es dann letztlich darum geht, dass du das System wirklich vereinfachst in der Hinsicht und dass diese Kontext, also dass, wenn wir jetzt sagen, dass einfach Kontextmenüs lösen 3D-Touch ab. Und Kontextmenüs hast du halt jetzt überall, hast du halt auch auf dem iPad und so weiter. Und man kann ja spekulieren, dass Apple einfach nicht geschafft hat, 3D-Touch in irgendeiner sinnvollen Form aufs iPad zu bekommen oder auf die Displaygrößen, die halt das iPad stellen. Und das heißt, 3D Touch oder der Nachfolger von 3D Touch auch nicht besser zu entdecken als 3D Touch, aber es ist halt einfach eine wichtige Funktion, weil für die Leute, die halt wissen, dass es da ist, ist es halt essentiell, dass diese Kontextmenüs da sind, dass diese Schnellzugriffsdinger auf dem Homescreen da sind und am iPad ist ja jetzt die ganze Fensterverwaltung ist ja noch mit dran geknüpft. Also da sind ja massiv wichtige Funktionen, aber massiv wichtige Funktionen halt ausschließlich für Leute, die wissen, dass sie da sind und wissen, was sie dann damit anstellen können. Und für alle anderen kannst du als iPad eigentlich so nutzen, wie du es halt 2008 auch genutzt hast.
Mhm. Guck mal, Timo, das meinte ich hier. Also iOS 13 sieht halt so aus, wenn du halt diesen Link scheren möchtest, dann steht der hier oben drinnen, ne?
Ja.
Dann steht der aus. Unter iOS 12 ist es halt so, dass da halt das so aussieht und du weißt eigentlich nicht, was du teilst.
Nee.
Doch, das ist das iOS 12 hier.
Nee, guck mal, hier ist iOS 12.
Das ist der beste.
Und dann hast du hier den Dings, wo oben der auch der Link dran steht.
Also ich habe hier iOS 12.
Ich habe auch iOS 12. Das
bestes iOS 12 Duell.
Ich habe mir sowieso, ich weiß nicht, was da los ist. Ist auch egal. Aber weißt du, wenn wir schon nicht wissen, was wir da, dann weißt du.
Bitte, können wir nach der Sendung mal klären, was da genau mit diesen zwei iPhones los ist.
Die neue Beta von iOS 13, die ist eben nicht mehr jetzt als iOS 13.0 gelabelt, sondern als 13.1.
Ja.
Und die haben da wohl irgendwas Komisches gedreht dieses Jahr. Das Beta von iOS 13 war durchaus so ein bisschen steinig, vielleicht ein bisschen mehr als letztes Jahr. Und ist die nicht fertig geworden? Mussten die jetzt ein Bild fertig machen, der auf die Geräte draufgespielt wird? Weil die müssen ja jetzt in der Produktion sein.
Ja.
Und was erlaube? Was da los? Also was hatten wir, glaube ich, noch nicht?
Nee, das ist definitiv neu. Also eine Major-Versionssprung, der noch nicht veröffentlicht wurde. Und dazu noch eine Beta rauszugeben, wo die noch einen Schritt weiter ist, das hatten wir in der iOS-Geschichte definitiv noch nicht. Und es gibt verschiedene Theorien, wie das so die simpelste ist einfach die, diese Geräte müssen in Millionen Stückzahlen einfach fertig sein. Und irgendwann muss der Cut erfolgen. Und dann muss iOS 13 in seiner Version halt irgendwie ausgeliefert werden. Und dann kannst du halt immer nachpatchen. Und dann musst du halt dann diese Geräte müssen iOS 13 haben. Da gibt es kein Wenn und Aber. iOS 13 ist jetzt auch nicht irgendwie, es ist halt also es ist halt steinig, wie du richtig sagst, aber es ist halt auch nicht unbenutzbar. Das muss man auch immer nochmal unterstreichen. Es ist schon noch hart am Limit, muss man durchaus sagen, aber es ist nicht unbenutzbar. Und deswegen, es war nie eine Option, dass diese Geräte irgendwas anderes als iOS 13 sehen. Und wir sind jetzt halt irgendwie 3 Wochen davon entfernt, dass diese Geräte wirklich im Laden liegen. Und klar, du musst halt irgendwie jetzt in China anrufen und sagen, nimm mal diesen Bild bitte hier und den spielt er auf all, und bevor die Packung zuklebt, dann müsst ihr die auf diese Geräte spielen.
Aber irgendwas, also das hat ja normale Entwickler erstmal nicht zu interessieren, was da für ein Bild auf die neuen Geräte kommt, weil den kriegen die Entwickler eh nie zu sehen. Ja, weil da ist neue Software für die neue Kamera und irgendwelcher Quatsch drin, den sie da noch nicht an die Beta schicken wollen. Andererseits muss ja trotzdem der ganze Quatsch, der jetzt dann irgendwie an dem Stichtag von der Keynote in den Store submitted wird, der sollte ja hoffentlich dann auch auf den neuen Geräten laufen. Wenn du jetzt irgendeine App hast, die irgendeinen fiesen Hack die ganze Zeit veranstalten muss und du weißt nicht, ob sie auf 13.0 läuft, weil du kannst nicht mehr gegen 13.0 aktuellen Bild testen, weil du bekommst keinen mehr, sondern 13.1. Ja. Apple könnte ja auch in die Release Notes von dieser 13.1 Beta reinschreiben, das ist jetzt die 13.1 Beta und die 13.0, mit der machen wir Folgendes. Oder die ist tot oder die seht ihr sowieso nie oder wir geben auf, tut uns leid. Ja, also es ist, sie könnten ja einen halben Nebensatz dazu schreiben, was das denn soll. Weil
ja, sie können, es wäre wahrscheinlich hilfreich, zumindest für die Entwickler, wäre es sicher hilfreich, das dazu zu schreiben. Aber es wäre sehr untypisch für Apple, das dazu zu schreiben. Und weiß nicht, dass sie natürlich da gar nichts dazu sagen oder dass noch nicht mal irgendwo in der Dokumentation ein bisschen sinnvoll versteckt ist, was du als Entwickler jetzt praktisch machen sollst, ist natürlich definitiv ein Problem. Zumal wir halt einfach nicht wissen, ob 13.1 halt so richtig super schnell hinter 13.0 herkommt oder halt doch so dem üblicheren Zyklus folgt und halt erst Ende Oktober kommt. Das ist natürlich das große Fragezeichen. Ich meine, vielleicht lassen sie es auch einfach nächste oder übernächste Woche halt am 10. September dann einfach fallen, was halt der Zeitplan ist. Und sagen halt einfach, ja, okay, hier, das wäre auch komisch, weil da wird ja eigentlich erstmal das Datum für den Release von iOS 13 einfach genannt. Ich weiß nicht, ob sie da schon anfangen wollen, dann solche Detailpläne da zusätzlich durchzuexerzieren. Kann ich mir auch noch nicht so recht vorstellen, aber auf der anderen Seite ist ja durchaus eine Option zu sagen, du bringst halt 13.0 raus oder bringst halt die neuen Geräte und schickst halt direkt 13.1 hinterher. Oder im Zweifelsfall gehst halt einfach mit 13.1 sogar an den Start. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich meine, 13.0 war rau in der Beta-Phase. 13.1? Hui. Hui.
Doppelt, ja.
Also 13.1 braucht auch noch Beta-Phase, will ich damit sagen.
Ja.
Und 13.1 ist nicht irgendwie wirklich weiter, wenn du so was jetzt im Hinblick auf Stabilität und Zuverlässigkeit des Systems geht. Also es wäre sinnvoller, wahrscheinlich eine 13.0 jetzt versuchen, stabil zu bekommen und abzuschließen und die dann irgendwann Mitte September halt raus zu hauen, auch für die Allgemeinheit und natürlich auf den neuen iPhones dann sowieso. Dann vielleicht ein kurzes Punkt-Bugfix-Update, dann nochmal, so wie sie es halt in den letzten Jahren auch gemacht haben.
Ja, oder traust du ihnen zu, dass sie sowas machen wie die 13.1 oder 0 oder was auch immer, also 13 halt später erst auf die alten Geräte zu schicken? Weil sie müssen jetzt 13 haben für die neuen Geräte, weil die laufen ohne 13 nicht. Aber sie könnten ja sagen, 13 ist so im Eimer, das können wir nicht auf alle anderen Kunden loslassen mit den alten Geräten.
Ich weiß nicht, ob Apple das selbst als so im Eimer klassifizieren würde. Ich meine, mit iOS 12 sind sie halt sehr glücklich letztes Jahr gefahren, weil das einfach, also ich meine, das war wahrscheinlich echt das beste Update der letzten Jahre, was so Problemlosigkeit und Stabilität und alles drumherum anging. Also ich glaube, so sauber ein großes Systemupdate über die Bühne zu bringen, wie iOS 12 es geschafft hat letztes Jahr, das hat man schon viele Jahre nicht mehr so. Aber wenn du dich zurückerinnerst, wie rau so manche Updates davor waren.
Das vergessen Leute
manchmal. Ja, Leute vergessen das total. Also es gab ja echt, also mit der iOS 8 und 9 und 10 und 11 auch.
Von 7 wollen wir gar nicht anfangen.
Ja, iOS 7 war ja ganz, ganz eigenes Thema. Aber da waren ja wirklich Dramen und Leute, die gesagt haben, nie mehr spiele ich iOS-Updates ein. Ja. Und du hast ja wirklich auch gesehen teilweise von der Verbreitung von iOS, wo es wirklich so einen Knick gab praktisch, wo du gemerkt hast, die Leute fangen plötzlich ernsthaft an zu warten und vorher hat halt jeder einfach Updates installiert und plötzlich gab es halt, haben immer noch viele Updates installiert, aber es gab halt einen merklichen Unterschied zu den Vorjahren. Und iOS 12 hat das natürlich alles rausgeholt. Ich meine, das kannst du jetzt weiß nicht, ob man es mit iOS 13 sich dann wieder verscherzt. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein feines Update. Also ich würde jetzt die 13.0, ich meine, das überlebst du schon auf dem iPhone. Also es ist nicht so, als würde da irgendwie, glaube ich, da muss keiner Reiz ausnehmen und irgendwie Haare raufend die Hände in den Himmel reißen. Also ich meine, irgendwelche, wenn da irgendwie kleinere Bugs oder mal irgendwas schief steht und sich falsch dreht.
Ja, whatever, aber Leute sagen solche, also schon so größere Probleme wie, weiß nicht, Mail geht halt nicht
oder sowas. Es wäre sinnvoll, wenn Mail ginge.
Ja, das sollte gegeben sein.
Wobei manches auch als Feature bezeichnen würden, wenn endlich Mail kaputt ist.
Apple kann halt noch ein bisschen Spielraum, wann sie das Leuten automatisch halt anbieten, dieses Update. Ne? Also das muss man ja, ich meine, Leute, die Keynote gucken, das sind das so, Leute, die das direkt verfolgen und so weiter, da kannst du nichts irgendwie drehen. Aber
was stimmt denn mit denen
es gibt
nicht?
Ja, also das ich wollte nicht so hart da reingrätschen, weil ich sah mich auch in dieser Zielgruppe. Aber diese normalen Leuten, ja, da kannst du ja durchaus sagen, irgendwie so dieses Software-Update, das bieten wir denen auch erstmal so 2 Wochen später an, irgendwie so auf ihre Geräte. Und dann, du hast da durchaus ein bisschen Spielraum noch. Und wie gesagt, ich würde nochmal unterstreichen wollen, also iOS 13 sicherlich noch Ecken und Kanten durchaus, aber halt alles andere als nicht benutzbar wirklich.
Haben sie denn, also weiß ich nicht, haben sie einen Schalter, um, wenn du von Hand suchst, zu sagen, ja, Update ist da, und einen anderen Schalter für Automatik, nee, wart mal noch?
Nee, also so sicherlich nicht, aber Apple hat ja schon so die Möglichkeit zu sagen, irgendwie so diesen automatischen Hinweis auf ein Software-Update, den spielen wir einfach Tage später aus, so, um das halt auch die Last auf den Servern so ein bisschen zu verteilen und so. Wenn ein Update rauskommt, dann kannst du danach suchen, und es wird sicherlich auch so beibehalten, dass du dann das Update auch bekommst. Also das glaube ich nicht, dass das verändert wird. Aber du kannst halt sagen, alle anderen, und das sind sehr viele Nutzer, glaube ich, den spielst du erstmal nicht auf. Den sagst du einfach so, kriegst halt in ein paar Tagen halt erst irgendwie die Benachrichtigung, dass ein neues Update verfügbar ist. Und ich glaube, um Leos Aussage nochmal zu unterstreichen, auch bei Apple selbst, ich glaube nicht, dass da so die Vorstellung ist, dass das ein super raus Update ist. Es ist halt ein Update, und es wird halt gefixt dann, wenn es raus ist. Es füllt nicht die Ansprüche, die man haben sollte an ein Betriebssystem, aber es ist alles ein Kompromiss, und weißt du, und 13.1 fühlt sich wesentlich wackeliger nochmal als die letzte 13.0 Beta an, aber das wird sich dann übers Jahr richten, und dann ist das so.
Ich würde mal empfehlen, wenn ihr das jetzt vor der Keynote hört und ihr habt noch die Chance, nicht auf den Update-Button von Hand zu klicken, wartet doch auf die 0.1. Vielleicht wartet ihr einfach eine Woche, schaut euch an, wie die anderen da reinrennen, und dann seht ihr die Problemberichte, so Mail geht nicht, Telefon geht nicht, GPS geht wieder nicht oder Jailbreak ist wieder da und lauter solche Sachen.
Ja, Telefon und Mail kann man ja nur wirklich alles streichen,
ist doch egal.
Ja, klar, ich meine, wer Vernunft walten lassen möchte, der möge natürlich warten und schauen, was halt an Berichten durchgereicht wird. Das ist natürlich sicher sinnvoll, wenn man sich da nicht Hals über Kopf reinstürzt, aber es ist halt auch albern, solche Empfehlungen zu geben, wenn man selbst seit der irgendwie Beta 1 sich irgendwie auf seinem Hauptgerät da durchgenudelt hat. Also,
wer macht denn sowas? Was sind das für Leute?
Ja, das ist völlig inakzeptabel. Also ich meine, irgendjemand muss es halt machen, und ich kann halt verstehen, wenn Leute da auch Bock drauf haben, und dann um alles in der Welt soll man halt da reinrennen. Man muss dann halt nur irgendwie mit offenen Augen da reinrennen, und dann ist das schon okay.
Was man immer noch in diesem Bereich kann man echt die Public Beta halt kritisieren, ne? Also die Public Beta sollte halt eigentlich vom Konzept und vom Verständnis her ist so eine Public Beta halt immer ein anderer Schuh als die Beta für Entwickler. So, und Apple wirft das in einen Topf letztendlich. Also die kommt zwar irgendwie ein paar Tage später oder halt auch vielleicht auch mal eine Vision später, so, aber letztendlich ist das gleiche Beta-Ding, ja. Das gibt es keine großen Unterschiede. Und die Beta war wackelig und die hat Mist mit iCloud dieses Jahr gemacht. Ich habe einen Ordner, da liegen alle meine One-Videos drin, ne? In der 4K-Version. Mir letztens aufgefallen, die liegen da jetzt alle 5-mal drin. Ist okay, ja.
Besser
sind nicht weg, aber sind halt alle 5-mal da. Haben mich auch gefreut, aber diese Public Beta, die ist zu kritisieren, weil auch Apple bewirbt die auch relativ offen.
Schicken so E-Mails an normale User, die sich da angemeldet haben.
Ja, genau. Deswegen, also das, vielleicht sollte man da das Verständnis von Beta nochmal irgendwie anders auffassen oder anders behandeln, definitiv.
Es hängt halt, ich meine, inzwischen, wenn du halt nicht nur ein iPhone hast, wenn du halt nur ein iPhone hast, dann ist das ja nochmal so, ist das ja nochmal abgeschottet für sich, aber wenn du halt praktisch in der kompletten Welt aus diesen 4 Systemen halt hängst, oder wenn du iPadOS von mir noch mitzählen willst, noch eins mehr, dann hängen die ja alle auch zusammen. Also das heißt, du kannst deine Uhr halt nicht aktualisieren, bevor du nicht dein iPhone aktualisiert hast. Wenn du das iPhone und dein iPad und deine Uhr aktualisiert hast, dann willst du eigentlich auch deinen Mac aktualisieren, weil sonst hängen da wieder irgendwelche Sachen drin, die die besser funktionieren würden, wenn das Update installiert wäre. Und das heißt, deshalb ist es sowieso natürlich eine schwere Sache da. Also ich meine, es ist ja sowieso schon immer, dass das macOS-Update eigentlich tendenziell eher nach den iOS und teilweise ja ein bisschen deutlich sogar nach den iOS-Update kam. Und dann hast du immer so eine seltsame Zwischenphase, in denen halt manche Funktionen hängen so praktisch in der Luft oder sind halt nur auf dem Mac irgendwie, sind noch nicht ganz angekommen. Und da, wenn, je enger halt diese Verzahnung wird und du halt die ganzen verschiedenen iCloud-Sync-Dienste hast und sei es jetzt Notizen oder dieses Jahr ist natürlich Erinnerungen das große Ding, das lässt sich alles irgendwie so halbwegs nutzen und bei iCloud musste ja Apple auch 2 Schritte jetzt zurückgehen in der Beta-Phase. Aber du hast halt das Problem, dass unter Umständen halt du manche Sachen dann anders auf deinen Geräten funktionieren für eine Zeitraum von 1, 2, 3, 4 Wochen, was nicht so sonderlich glorreich ist unterm Strich. Vielleicht auch, muss auch nicht schlimm sein, aber es ist sicherlich von Vorteil.
Nun, Bits und So kommt heute wieder mit freundlicher Unterstützung von Stormforger. Und zwar habe ich 2 Veranstaltungshinweise für euch im September in Köln. Und zwar am 19. September ist die öffentliche und kostenfreie AWS User Group Cologne mit einem Special zu Kubernetes. Da gibt's Talks von Giant Swarm CTO und vom Minecurve Technical Lead und von einem Solutions Architect dort von Minecurve ebenso. Könnt ihr euch dort anschauen in Köln am 19. September. Das ist die AWS User Group. Könnt ihr sowieso immerhin gehen. Ist ganz nett bei den User Groups. Kriegt ihr Kontakt zu anderen AWS-Usern, zu anderen Firmen, die auf AWS Dienste anbieten. Und Stormforger ist eben diese Verbindung von DevOps in der Cloud. Ihr könnt eure AWS-Anwendungen dort verfolgen und sehen, wieso ist die Rechnung so hoch, wieso läuft das so gut oder so schlecht auf eurem Wolkenzeug. Und am darauf folgenden Freitag, 20. September, findet das Enterprise Performance Lab in Köln statt. Ebenfalls kostenfrei, aber ihr müsst euch anmelden. Das ist eine eintägige Veranstaltung mit Vorträgen und einem Austausch zu digitaler Produktentwicklung, Softwarearchitektur, Agile, Performance Testing, Digital Transformation, DevOps und Cloud. Und wenn ihr jetzt sagt hier Produktentwicklung, Softwarearchitektur, Performance Testing, E-Commerce, IoT, On-Premise und AWS Cloud-Infrastruktur, DevOps, QA, Software Delivery Management, wenn ihr jetzt sagt, ja, nur Kopfschütteln von Leo. Wenn ihr jetzt sagt, Bingo, dann könnt ihr euch da anmelden. Das ist kostenfrei und exklusiv, aber limitiert auf 25 geladene Gäste. Deswegen geht ihr auf stormforger.com/events, um euch dort kostenfrei zu registrieren. Da gibt es viele Teilnehmer, die aus verschiedenen die Fachvorträge halten, zum Beispiel Damen und Herren von der Friday-Versicherung, von InnoQ, von Vorwerk, die dort Microservices, glaube ich, bauen und den CTO von Stormforger. Ihr kriegt auch die Möglichkeit, eine One-to-One-Session zu machen mit einem AWS-Solution-Architekt. Das habe ich auch schon mal gemacht in München. Das war sehr interessant, weil da sitzen Leute, die halt AWS komplett einmal von oben bis unten verstehen und euch sagen können, wie ihr euren Dienst da vielleicht drauf bauen könnt. Und ihr habt auch den Founder und CTO von Stormforger dort. In Köln, kostenfrei am 20. September, könnt ihr euch anmelden für das Enterprise Performance Lab bei Stormforger. 20. September, stormforger.com/events. Herzlichen Dank für die Unterstützung vom digitalen Leudes Summit. Danke sehr. Leo, für dich?
Ja. Ich gehe hin.
Gehst du hin, sehr gut. die Siri-Transkripte, was da Leute tausend... Nein, Siri, nein.
Natürlich. Das war doch geplant jetzt.
Gleich eingemischt.
Ihre Antwort auf nein ist okay.
Sehr gut.
Und irgendein armer Mensch muss das jetzt durchlesen.
Alles abtippen. Ja.
Schnauze jetzt, es ist also wirklich. Die Siri-Transkripte, die wurden ja nach diesem Dings neulich ein bisschen abgedreht und jetzt haben sie angesagt, was sie mit den Siri-Transkripten künftig machen wollen und in welchen Umständen sie eben Audio abspeichern und auswerten und wann sie jetzt doch nur Text auswerten und wann halt. Was also bei der ganzen Geschichte fehlt irgendwie, ist, dass sie Siri nicht auswerten. Also wenn du Siri benutzt, wird es ausgewertet. Jetzt ja, nur noch in Textform, aber es wird ausgewertet.
Ja, also am Auswerten kommst du nicht vorbei. Da musst du, dafür bleibt nur Siri und natürlich damit verknüpft auch die Diktierfunktion komplett abzuschalten. Also transkribiert. Also
potenziell ausgewertet, ja.
Ja, also ja, nicht potenziell. Also transkribiert wird und das wird auch gespeichert. Und es ist auch ein bisschen komisch gewesen, dass sie da plötzlich nicht mehr so genau gesagt haben, was mit diesen Transkripten nach diesen ersten 6 Monaten eigentlich passiert, weil die sind einfach da und dann die werden halt mit irgendeiner Zufalls-ID verknüpft, so Apple. Und dann sind sie halt 6 Monate mit dieser Zufalls-ID verknüpft und danach lösen die sich nicht in Luft auf, sondern die sind dann weiterhin da. Und das ist nicht so ganz klar. Also bis jetzt war es ja so, dass sie diese Dinge, also das, was da ein Transkript dann, also ein maschinell, damit wir es jetzt mal klar trennen, dann maschinell erstellte Transkripte von dem, was du halt an Siri-Befehlen oder an irgendwas an das System übermittelst, auch wenn du da natürlich einfach Quatsch einsprichst oder ich weiß nicht, was sie mit zufälligen Aktivierungen machen, auch die müssen ja maschinell in irgendeiner Form transkribiert werden, liegen also irgendwo bei Apple auf dem Server rum auch. Und dann bis jetzt war ja, also vorher war ja die Ansage, dass die mindestens auf über 2 Jahre gespeichert werden und dann unter Umständen auch länger. Also an all diesen Problematiken kommst du nicht auch in Zukunft nicht vorbei, wenn du Siri nutzen möchtest.
Also das Transkript von dieser Interaktion gerade war: Oi Computer, Transkript an. Antwort: Ich sehe leider keine passenden Orte zu Dienste für Tonaufnahmen und Transkripte, tut mir leid. Websuche. Nein, nein, okay. Nein, nein, ist okay, durchlesen. Okay. Da sitzt du jetzt als Mitarbeiter davor und denkst dir so, ist gut gelaufen, hat funktioniert.
Ja, das ist jetzt, da kommen wir halt wieder zu den Audio-Mitschnitten zurück. Und die sind natürlich, der große Aufruhr gewesen und der große, in Anführungszeichen, Skandal. Und da, da haben sie jetzt wirklich die Reißleine gezogen, wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad, dass halt grundsätzlich nur noch Opt-in wird. Und das ist natürlich eine große Schande, dass das bis jetzt nicht der Fall war. Aber zumindest werden wir das, bevor sie dieses Programm, diese Audiomitschnitte auch auszuwerten, wieder aufnehmen, soll halt dieses Update mit der Opt-in-Möglichkeit kommen. Das heißt, jeder sollte automatisch geopt-outet werden. Ich weiß nicht, ob man das als Wort durchgehen lassen kann, aber es sollte eigentlich jeder halt raus aus dem Ganzen und sich dann durch dieses Update entscheiden können, will ich meine Audio-Mitschnitte theoretisch, weil es ist ja nur ein kleiner Teil, der dann am Schluss irgendwo landet bei einer menschlichen Person, will ich meine Audio-Mitschnitte dafür auch zur Verfügung stellen oder eben nicht? Und dann kannst du eben dieses Opt-in vornehmen oder das eben oder halt einfach alles so lassen, wie es ist und nichts machen. Ich bin gespannt, wie der Dialog ist und wie du da durchgeführt wirst. Das wissen wir jetzt alles noch nicht. Aber dagegen kannst du dich praktisch entscheiden. Also dieses Opt-in musst du nicht erteilen und kannst trotzdem Siri weiter nutzen. Und dann sind halt, sollten deine Audiomitschnitte da nicht mehr von Personen abgehört werden. Und der doppelte Zusatz davon ist halt, dass Apple das Ganze halt auch nicht mehr extern macht, weil das ist natürlich auch eine große Schande gewesen, dass das halt an irgendwelche Drittfirmen weitergegeben wird, die offensichtlich, sagen wir mal, eigene Standards haben, was sowas angeht. Weiß nicht, ob das Wort Standard da das Richtige ist in dem Zusammenhang. Und die zweite Sache ist, die natürlich auch eine sehr wichtige war, und ich fand es interessant, weil das ist ein sehr, sehr detaillierter Punkt, den sie da auch angesprochen haben in ihrer Reaktion, ist halt, dass versehentliche Aktivierungen, wenn sie als versehentliche Aktivierung erkannt wurden, dann halt auch gelöscht werden. Weil das ist natürlich, diese versehentlichen Aktivierungen sind ja wirklich ein besonders heikler Fall, weil wenn du noch nicht mal als Nutzer noch nicht mal mitbekommst, dass Siri in irgendeiner Form angesprungen ist, aber halt einfach, ja, der HomePod aus irgendeinem Grund halt dein Abendessen-Tischgespräch für so und so viele Sekunden belauscht, dann sollte da halt einfach niemand keine menschlichen Ohren irgendwo rumsitzen und sich das dann anhören und dann danach entscheiden müssen, ob da Siri irgendwie richtig oder falsch reagiert hat. Und ja, das ist auf jeden Fall, das heißt, Apples Reaktion ist auf der einen Seite erfreulich. Sie haben alle, wie soll man sagen, alle Techmarks erfüllt, die man jetzt, glaube ich, dran knüpfen könnte. Man könnte natürlich fordern zu sagen, dass es wäre toll, wenn Siri ohne irgendwas zu transkribieren funktionieren würde oder ob du dich komplett also aus dem entziehen könntest. Wäre natürlich nett, ist aber nicht der Fall.
Außer du verwendest nicht.
Ja, außer den Dienst natürlich komplett abzuschalten, was ja auch deine freie Wahl ist. Ja. Das wäre vielleicht das Einzige. Aber sonst sind sie, glaube ich, allen Sachen entgegengekommen.
Noch kannst du das abwählen. Kannst du zum Beispiel einen HomePod betreiben, ohne Siri einzuschalten?
Ja, du wirst dann wahrscheinlich halt Schwierigkeiten an einem gewissen Punkt haben, sinnvolle Sachen mit dem Gerät zu machen. Das wird Alex wahrscheinlich besser beantworten können. Wie weit du ohne Siri auf dem HomePod
kommst. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, wie weit man da mit Siri auf dem HomePod zu sinnvollen Antworten kommt.
Also, ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansichten, wie weit der HomePod zu überhaupt irgendwas.
Also, gerne, wenn man blutige Ohren gerne hat, dann.
Ich glaube, das schaltet sich ab, wenn du Hey Siri auf. Oh, verdammt. Wenn du die Sprachassistent halt irgendwie nicht auf deinem iPhone aktiviert hast, dann ist auch HomePod automatisch ausgeklammert. Aber das müsste ich nochmal nachschauen. Was ich interessant finde, ist durchaus, dass diese Opt-in-Möglichkeit jetzt besteht, die bei den anderen Diensten, die ja vergleichbare Sachen machen, so von Amazon und Google, die besteht dort nicht, wohingegen die anderen Dienste halt dich auch immer Sachen löschen ließen im Vorfeld. Das war der Unterschied. Und ich meine, bei den anderen Sachen hat Apple sicherlich einfach hinterhergehinkt in allen Punkten. Sie haben halt jetzt mal einmal einen großen Umschwung getan und alles auf relativ richtige Beine gestellt. Das ist schon. Ich hätte es nicht in so einem großen Umschwung erwartet, ehrlich gesagt. Also gerade das Opt-in, diese Opt-in-Option und so, mal gucken, wie die ausfällt und so weiter. Und da gibt es sicherlich auch immer Tricksereien, weil mit größerer Schrift, vorgehobene Button, die dann irgendwie bevorzugt werden und so weiter. Sicherlich auch alles fair. Aber dass diese Opt-in, Opt-out-Option durchaus besteht, das ist schon mal ganz gut.
Wie ist das denn bei Amazon, wenn du da beim Amazon-Assistenten in deiner App klickst, diese Aufnahme löschen? Ist die dann weg oder ist die dann nur nicht mehr mit dir verknüpft?
Das ist eine gute Frage. Amazon hat ja mal geantwortet, die ist dann aus einem unserer Subsysteme weg. Aber nicht so ganz glücklich formuliert irgendwie.
Aber vielleicht relativ ehrlich formuliert, weil ja, da wird halt das Problem dieser ganzen Geschichte wird da, glaube ich, relativ schnell deutlich, dass selbst wenn da eine gewisse Motivation vielleicht hinterher ist, Zeug zu entfernen, es ist gar nicht so einfach, es wahrscheinlich erstmal wieder da rauszubekommen, wenn es erstmal drin ist.
Zum Beispiel bei Google Maps, der schaltet mir offensichtlich die ganze Zeit in Google Maps auf dem iPhone meine History wieder ein. Mhm. Will ich nicht, soll er nicht, macht er trotzdem an. Und dann sagt er irgendwann, hey, du kannst auch diese Funktion aktivieren. Also er will das unbedingt sehr gerne dort haben. Und ja. Es gibt ja neuerdings seit 3 Monaten gibt es diese Funktion, dass du sagen kannst, in deinem Google-Profil schmeiß mir die History nach x Wochen wieder weg oder so.
Ja.
Und dann versuche ich das zu aktivieren und sagt, oh, du musst dich einloggen. Dann logge ich mich ein und sage, oh, deine History ist ja an, ist ja super.
Gut, so, dass du sie aktiviert hast.
Und ich merke das halt immer daran, dass Google auf einmal weiß, wo meine Heimatadresse ist in Google Maps. Weil wenn du da nicht eingeloggt bist und das dann nicht erlaubst, dann würde er deine Heimatadresse nicht erkennen. Oder es ist, ich weiß nicht, ich habe es ihm nicht erlaubt. Ja, ich habe da nicht auf Ja, bitte, gerne geklickt, sondern der hat sich das von mir selber eingeschaltet oder weil ich irgendwo in,
ja, yeah, das ist halt,
was ich gemacht habe, ich weiß es nicht.
Naja, also bei Google Maps ist es halt so, wenn du irgendwie spezielle Funktionen irgendwie wie keine Empfehlung von irgendwelchen Restaurants und so willst, dann gibt es immer so eine, Option irgendwie, ja, geben wir dir hier gerne, aber du hast ja das und das abgeschaltet, willst du das gleichzeitig anschalten? Was ich sagen will, ist, du musst nicht in die Einstellung reingehen und es aktivieren, sondern es wird mit anderen Funktionen zusammen aktiviert wieder.
Ich weiß es zum Beispiel bei der Location Sharing in Google Maps. Ja. Da sehe ich zum Beispiel, wo der Basti sich gerade rumtreibt und da möchte er mir auch jedes Mal meine eigene Location History einschalten. Ja. Da sage ich immer, nein, die ist auch aus, die habe ich nicht eingemacht. Mhm. Ja, und trotzdem ist die andere Geschichte da eingeschaltet.
Ja, ja. Also, ja, da gibt's definitiv mehr Punkte, an denen das nebenbei so vielleicht entweder einfach angeschaltet wird oder der Hinweis kommt, willst du nicht mal, wenn du irgendwie vor allem im System, also bei Location hat ja Google das Problem, dass sie dann an einem gewissen Punkt praktisch dich in die iOS-Einstellungen schicken müssen, weil sich das lässt sich halt einfach nicht mehr extern anknipsen, wenn du es in den Einstellungen untersagt hast. Aber bei anderen Funktionen, was jetzt diese Web- oder Search-Historie halt angeht, die halt serverseitig sowieso bei Google existiert, die kannst du natürlich auch wieder aktivieren, ohne größere Probleme. Fremd aktivieren.
Das ist ein Haufen alles, das ist furchtbar. Ich habe gesehen, in WhatsApp ist Glimpse eingebaut, also so eine Live-Standort-Freigabe.
WhatsApp, hervorragend.
WhatsApp, komplettes Betriebssystem, also ja, kommt jemand hergeradelt, sage ich schicke dir meine Location, ne? Bin ich sehr gespannt, wie kommt die jetzt, so WhatsApp, so.
Ja, nee, die haben ja auch irgendwann so ein, also ich weiß gar nicht, ob die, haben die mit Glimpse sich irgendwie überschnitten, aber die haben ja auch, also so wie Google Maps das ja auch integriert hat, hat WhatsApp da natürlich auch so sein eigenes Ding. Alex, haben wir das nicht mal irgendwann ausprobiert? Ich weiß es nicht mehr.
Glimpse?
Ich weiß es nicht mehr, was wir da ausprobiert haben. Also,
du probierst die ganze Zeit mit iOS 13, ich teile meinen Standort und meine ist zum Bäcker mit dir.
Ja, die kommen ja jetzt auch mit, dann 13.1 irgendwie hinterher.
Ja.
Was aber eigentlich eine coole Funktion ist. Also,
und was eigentlich auch mittlerweile ins Betriebssystem gehört. Ne?
Ja.
Also das ist halt da ist es sicherlich dann auch letztendlich ein Vorteil, wenn das, also so blöd das oft ist, wenn halt sich so viele Funktionen einfach bei einem Anbieter sammeln, hat es halt einen gewissen Vorteil, weil du halt nicht auf so kleinere Anbieter angewiesen bist, die dann irgendwie auch mal weg sind oder halt irgendwie dann shady Zeug mit deinen Daten so generell machen, weil sie sonst kein Geld verdienen und so weiter. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich meine, diese Standort-Sache irgendwie, ich bin und so viel, also als Apple Maps und so weiter, da musst du sowas haben und das ist halt, also ich fand das ist überfällig jetzt mit iOS 13.
Wie ist denn das, wenn Leo zum Bäcker fährt, findet er dann zu sich selbst?
Vielleicht. Das ist alles eine Frage des Bäckers.
Oder ist das so eh so?
Ja, das ist meistens so. Die Frage, ob ich zum Bäcker mit Ä oder mit E fahre. mit Ä finde ich meistens Brötchen, im anderen Fall finde ich dann hoffentlich mich selbst.
Aber wie ich erfahren habe, wieder Bäcker immer nur Bargeld. Nie Karte. Bäcker nehmen keine Karte.
Ja, inzwischen jetzt langsam, bei uns hier hat sich jetzt langsam, kannst du auch Apple Pay rumwinken.
Ganz langsam, hier auf dem Land nicht, das kannst du voll vergessen. Hier musst du, nur Bargeld. Ja, aber ich habe nur einen 10-Euro-Schein. Haben Sie das nicht kleiner? Nein, bitte.
Ich will nur ein Brötchen. Ja, von wegen Brötchen, da wird's ja gar nicht geteert und gefährdet.
Nix. Du
willst natürlich nur semmeln.
Ich will semmeln und dann.
Um Himmels Willen.
Und dann haben die auch, es ist zu, haben sie dann die Bäcker.
Ja.
So, sonntags geöffnet, von 8 bis 8.30 Uhr oder so.
Ja. Das ist eine eigene Herausforderung.
Ich meine, wieso aufstehen um 5, wenn man dann eine halbe Stunde aufmacht? Das ist wofür?
Ernsthaft unklar.
Mhm.
Ja.
Naja, gut. Es gab ja noch dramatischere, wenn auch nicht so dramatisch zu lesen. Also es sah erstmal so aus wie ein weiterer Fund von Project Zero an Sicherheitslücke auf dem iPhone. Aber der war dann da doch relativ umfangreich, weil der war in den letzten, was, 3 Versionen von iOS war der drin. Und es war so ein Drive-By, dass du einfach nur auf eine Webseite, auf eine präparierte Webseite fahren musstest und dein iPhone hat bereitwillig deine ganzen privaten Daten an beliebige Server rausgeplaudert.
Ja, also das war schon eine ziemliche Bombe. Also ich glaube, dass über so einen langen Zeitraum diese Art von Angriff in einem relativ großen Stil durchgeführt werden konnte, ohne dass da irgendjemand drüber gestolpert ist in ja mindestens 2 oder 3 Jahren. Also es ist schon, wir sprechen einfach von Jahren, das ist ja wirklich unfassbar eigentlich. Ja,
10, 11, 12.
Das ist natürlich schon eine massiv interessante und beunruhigende Kiste. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass tatsächlich so lange niemand drüber gestolpert ist, deutet natürlich auch darauf hin, dass es dann doch unterm Strich, sagen wir mal, lokal sehr spezifisch und in einem sehr überschaubaren Rahmen passiert ist und sich in einem Teil der Welt abgespielt hat, der wahrscheinlich relativ abgeschnitten von dem restlichen, nicht vielleicht vom restlichen Internet, aber doch, sagen wir mal, in seinem eigenen Internet sich bewegt hat und damit das Lokal halt sehr, sehr begrenzt war. Das macht die ganze Sache nicht unbedingt besser, weil ich glaube trotzdem, ansonsten ist das in seiner umfassenden, also in dieser umfassenden Weise und halt diese Exploits einfach so nach draußen zu sprühen an jeden, der halt da vielleicht vorbeikommt auf diese Seiten. Ich weiß nicht, ob auch das Problem an diesem ganzen Bericht von Googles Sicherheitsteam war halt, dass furchtbar viele wichtige Details halt fehlten. Also dieser Bericht auf der einen Seite massiv detailliert und auf der anderen waren natürlich die wichtigsten Sachen sind einfach draußen geblieben. Und jetzt kommen natürlich die ganzen Quellen und Spekulationen und Gerüchte, die man halt drumherum bauen kann, die purzeln jetzt so langsam hinterher, weil weiß man natürlich auch nicht, was davon jetzt handfest ist und was spezifisch da jetzt wirklich der Fall war. Aber ja, das also in der Form halt auf, also man, jetzt nach dem letzten Stand ist es ja so, dass du vermuten kannst, dass da nicht nur gezielt iPhones attackiert wurden, sondern dass genauso Android und Windows-Geräte und so weiter halt genauso da Drive-by-mäßig unter die Lupe genommen wurden, aber es bleibt halt übrig, dass auf jeden Fall du, wenn du mit dem iPhone diese Seite aus irgendeinem Grund oder diese Seiten aus irgendeinem Grund besucht haben solltest, ja, dein iPhone wirklich sperrangel offen stand, zumindest bis zum nächsten Neustart und in der Zeit bis zum nächsten Neustart dein komplett, also wirklich mehr oder weniger der komplette Inhalt der Datenbanken, die auf dem iPhone liegen und die halt einfach mehr oder weniger auch alles enthalten, also halt alles, was Messenger-Historie angeht und
Standort
angeht und E-Mails und Fotos und die ganzen kompletten Krempel, bis hin zum Großteil offensichtlich des Keychains, des Schlüsselbundes. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du wirklich an alle Passwörter da ohne weiteres rankommen kannst, aber es reicht ja, dass du an diese Tokens rankommst. Google hat ja, also in dem Bericht war ja der eigene Google Gmail Login-Token war ja ein perfektes Beispiel natürlich, weil wenn du diesen Token hast, bist du halt einfach praktisch bei Gmail dann eingeloggt und dann, wenn du natürlich dann mit dem Gmail-Account übernommen hast, dann ist es irgendwann wahrscheinlich auch egal, ob der ja, wie soll man sagen, das gehackte iPhone dann neu gestartet wird, weil
ja,
der Login ist dann weg. Ja.
Also erstens, Frage dazu, die Screenshots, die sie da als Demo gemacht haben, also Schweizer iPhone, ja, bei Sunrise und dann Grüezi, Isaac, mega Hammer. Gut. Und dann scheren sie sich das Edeka supergeil Video.
Also das hat viele Fragen aufgeworfen, ja.
Und das andere ist, allgemein kann man mal drüber diskutieren, auf was diese unverschlüsselten SQLite-Datenbanken auf dem iPhone da verloren haben. Weil du hast ja immer dieses Problem mit diesen Messengern und mit dem iCloud Backup und dem ganzen Kram. Du kannst so viel Ende zu Ende verschlüsseln, wie du willst,
ja,
wenn die Daten halt unverschlüsselt, also nach Unlock unverschlüsselt auf der Platte von dem iPhone liegen. Da könnte man durchaus noch eine Stufe davor setzen, dass du halt diese Daten zum Beispiel nicht aus dem Hintergrund auslesen kannst, sondern erstmal nochmal ein Face ID davor schaltest. Und nur wenn die App im Vordergrund ist, dass du dann wirklich auch die Daten ins RAM entschlüsseln kannst und dann machst du die App wieder zu, dann sind sie wieder weg. Aber so ist es ja nicht. Die leben ja unverschlüsselt also sobald das iPhone entlockt ist, unlocked ist, wenn du deinen Passcode eingegeben hast, dann kommst du ja an die unverschlüsselten Daten dran. Und ich glaube, das ist gerade, wenn du sowas anschaust wie Threema oder ein Telegram oder ein WhatsApp, die halt sagen, hier alles toll verschlüsselt, ist es halt nicht, sobald du das Telefon in der Hand hast. Und da könntest du schon noch eine weitere Sperre davor stalten. Und sagen hier, dass das, da muss schon der User sein Gesicht reinhalten.
Ja, also ich glaube, der Einzige, der im Moment da noch, ich glaube, Signal knüpft nochmal einen zusätzlichen device-spezifischen Code an die Datenbank, den du dann theoretisch, wenn du diese Datenbank einfach hochlädst, auch nicht haben sollst. Also Signal war auch signifikant nicht in diesem Artikel erwähnt. Also ich weiß nicht, ob das nicht erwähnt war, weil dieses Implantat nicht in der Lage war, die Datenbank da sinnvoll runterzubekommen oder ob es irgendeinen anderen Grund hatte. Aber theoretisch, und wirklich betont theoretisch, sollte da Signal nochmal eine kleine Hürde mehr darstellen als jetzt die die großen, zumindest WhatsApp und iMessage, waren halt jetzt die zwei Hauptkandidaten, die ja da auch mit aufgeführt wurden.
Dann haben sie noch Yahoo Aerogram, Outlook, NetEase Mailmaster, Voxer, Viber, Gmail, Telegraph, Tencent, QQ Mail.
Dann Tweety2
ist der offizielle Twitter-Client.
Die waren auch aus noch. Ja, ja, also der heißt wahrscheinlich immer noch
unten drunter,
Tweety2, oder? Ja.
Und WhatsApp, Skype, Facebook und Tencent Xin.
Ja.
Und die haben sie wohl erstmal sich rausgesucht. Aber gut, das allgemein, es gibt ja den Mechanismus auch bei SQLite, so wie das zum Beispiel manche Banking-App macht, dass du halt die Datenbank deiner Banking-App erst lesen kannst, wenn du nochmal ein Passwort davor eingegeben hast. Und wenn dir auch die entschlüsselte Platte geklaut wird, kann der User erstmal, der Angreifer erstmal nichts anfangen damit, bevor er nicht einen zusätzlichen Schlüssel eingegeben hat, um die SQLite-Datenbank wieder zu entsperren. Und du hast auch immer bei SQLite-Datenbanken das Problem, dass gelöschte Sachen nicht wirklich zwangsläufig sofort von der Platte gelöscht werden, sondern gelöschte Nachrichten oder gelöschte Datenbankeinträge erstmal auf der Platte durchaus noch weiterleben können. Also da macht man, also gerade so für Messenger-Zeug, macht man es halt Angreifern da auch leicht, zu leicht. Hm.
Ja, also ich glaube, nach der Geschichte ist tatsächlich einfach überlegenswert. Also du musst praktisch, das ist einfach nicht mehr hinnehmbar, das nicht so zu konzipieren, als wär diese Datenbank in einer freundlichen Umgebung, sondern die Datenbank ist einfach in der feindlichen Umgebung. Das war diese Situation, oder zumindest war auf diese Situation, wurde nicht viel Kraft und Energie verschwendet, daraufhin das halt schon abzusichern. Und zusätzlich haben wir natürlich bei iOS das Problem, dass du halt praktisch nicht reinschauen kannst, was natürlich zusätzlich diese Form von einem Angriff halt vielleicht länger unter der Hand laufen lässt, wenn halt keiner reinschauen kann. Und ich meine, wenn du natürlich nicht anfängst, auch dann den, weil das Lustige ist ja auch, dass dieses Implantat ja offensichtlich relativ wenig Mühe ansonsten gegeben hat, außer dass es halt da alles rausholt. Aber es wurde ja einfach dann rausgepustet, das war nicht verschlüsselt, da wurden irgendwie die Server wurden nicht irgendwie verheimlicht, sondern das wurde einfach volle Breitseite dann alles vom iPhone Richtung der spezifischen Server der Angreifer geschleudert. Und jeder, der den Netzwerkverkehr in irgendeiner Form halt analysiert oder hätte das ja auch alles dann im Klartext praktisch gesehen. Also auch das hat niemand gesehen über 2 Jahre. Was halt nochmal natürlich dafür spricht, dass das halt in einem sehr lokal sehr begrenzten Raum halt einfach passiert ist.
Ja. Wenn ihr mal ein paar Stunden auf YouTube totschlagen möchtet, dann empfehle ich euch mal die Videos und die Talks anzuschauen von Richard Hipp. Das ist der Entwickler von SQLite. Das ist alles recht interessant, was der so zu erzählen hat. Was der so, na, was haben wir denn jetzt? Switcht nicht mehr. Switcht er wieder? Da switcht er wieder. Richard Hipp hat ein paar ganz interessante Vorträge zu SQLite, weil die Datenbank halt einfach überall drin steckt. Ja, also wenn du irgendein Gerät heutzutage in die Hand nimmst, da ist SQLite drauf. Das ist in deinem Auto drin, das ist wahrscheinlich in Alex' Auto sogar drin, das ist in jedem Flugzeug drin. Die Entwicklung wird wohl hauptsächlich von Dingens hier, Boeing, glaube ich, finanziert, weil die Datenbanken in den Flugzeugen drin haben wollen. Und das ist alles recht interessant, wie die das hinbekommen, dass eben SQLite relativ hart durchgetestet ist und relativ bugarm ist zumindest. Und da gibt es auch so eine Diskussion drum, wenn halt SQLite in einer feindlichen Umgebung steht, ist es dann immer noch so sicher, weil da könnten halt auch Angreifer Blödsinn dagegen werfen. Und da gäbe es auch die eine oder andere Schwachstelle mal. Aber insgesamt ist es ein sehr, sehr interessantes Stück Software, was einfach über alles. Das fährt auf dem Mars rum, im Rover, das fährt auf der Raumstation rum. Das ist in jedem iPhone, das ist die Grundlage unter Dingens, unter, wie sagte man, Core Data. Das ist das Dateiformat von Final Cut, ist SQLite. Also es ist alles ein sehr interessantes Ding. Und die Talks vom Herrn Hipp, die sind auch ganz interessant, wenn ihr da mal reinschauen möchtet. Gut, Dann haben wir bei dieser mystische Bluetooth-Tracker, den Apple irgendwann vielleicht mit iOS 13 auch raustut. Was kann der denn dann? Und was kann denn dieses Location-Tracking, in dieses Glimpse in iOS 13, diese ganze Kram? Find my friends. Heißt nur noch Find My.
Ja, über die Namensgeschichte müssen wir nochmal ausführlich reden. Aber die Funktionalität, die sie jetzt haben, mit dem, die ist ja stark erweitert worden, mit dem, wer was findet und wie das nicht zurückverfolgt werden kann und so weiter, das ist schon alles sehr schön. Deswegen, es macht durchaus Sinn, sowas wie ein Teil, das ist ja so das nächst verwandte Gerät wahrscheinlich, wenn wir so den Gerüchten und ersten Bildern Glauben schenken dürfen. Das macht schon Sinn, dass Apple an sowas vielleicht mitverdienen möchte. Es wirkt noch sehr gewöhnungsbedürftig so im Gedankengang, dass Apple so etwas wie ein Teil sind diese kleinen weißen Buttons, die der Basti auch schon öfters hier mal erwähnt hatte, einfach die du anpiepen kannst und dann kannst du die irgendwelche Schlüsselbünder hängen und dann kannst du die wiederfinden, wenn die verloren gegangen sind. Und da iOS ja durchaus jetzt einfach mehr macht, was diese Freunde verfolgen, die haben ja die ganze Funktionalität zum Beispiel, also Find My Friends, es ist relativ haarsträubend gewesen, das konntest du jahrelang betreiben und konntest halt sagen, irgendwie so, ja, ich bin mit einer Familie befreundet, in Anführungszeichen befreundet, und du kannst halt Geofences setzen und kannst halt dich benachrichtigen lassen, wenn, keine Ahnung, deine Frau anfängt nach Hause zu fahren und ihren Arbeitsplatz verlässt und so weiter. Und jetzt mit iOS 13 haben sie erstmals irgendwie so drüber geschaut und gesagt haben, ist eigentlich gar nicht so cool, wenn du einfach über alle Leute irgendwie hier die das Tracking verfolgen kannst, egal wie befreundet du mit dem bist. Und jetzt gibt es zumindest so eine Anfrage so, der hat dich unter Beobachtung oder getrackt, so, wenn du hier wegfährst, dann kriegt er eine Benachrichtigung und willst du das und überhaupt, das ist jetzt, also es ist erstmals aufgebohrt.
Fragte, willst du das? Darfst du auch Nein sagen?
Du darfst es ablehnen, ja. Also du kriegst eine Benachrichtigung, ne, Leo, wir haben es ausprobiert, oder?
Ja, du konntest den, also man müsste es in der neuesten Beta jetzt auch nochmal durchspielen, aber du hast den Hinweis bekommen und du kannst den dann ich weiß nicht, ob du ihn direkt aus dem Dialog ablehnen und entfernen konntest, aber du kannst auf jeden Fall in der App sehen dann nochmal, dass dieser... Ja, also ich meine,
dass ein Tracking auf dich stattfindet.
Dass der Geofence praktisch gesetzt ist und den konntest du dann entfernen, was ja vorher auch nicht möglich war. Also wenn jemand auf dich diesen Geofence gesetzt hat, du konntest natürlich die eigenen Geofences, die du selbst gesetzt hast, konntest du natürlich entfernen. Aber wenn du fremd Geo gefenst wurdest, dann hattest du bislang keine Möglichkeit, das weder zu sehen oder zu erfahren. Das kann sogar sein, dass es dir irgendwie signalisiert wurde, aber du wurdest nicht aktiv darauf hingewiesen. Also genau. Du hast keine Push-Nachricht bekommen, was dann jetzt mit iOS 13 der Fall sein wird. Und du hattest auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, diesen fremdgesetzten Geo-Fans zu entfernen. Und das wird halt nachgeholt.
Aber also gesehen hast du es schon in deinem Ding, oder?
Naja, nur ganz versteckt. Ja, also das war eine gängige. Und du hast, weil du keinen Push bekommen hast, du müsstest dich konstant in der App bewegen und gucken, ob.
Wenn ich jetzt zum Beispiel heute wissen will, wann ist Sir Alex gelandet, dann kann ich das doch genauso erreichen, indem ich einfach Find My Friends offen lasse und warte, bis sich deine Stecknadel auf den Flughafen bewegt. Dann hast du davon nichts mitbekommen und ich habe trotzdem eine Information. Das ist so ein bisschen die Argumentation wie Rückwärtssuche im Telefonbuch ist nicht erlaubt, außer du bist sehr geduldig und suchst halt alle Nummern durch.
Genau, also deswegen, also diese Find My Friends Geschichte, das bleibt schon ein sehr privates Sharing. Also da Leute einfach reinzulassen, das ist nicht so wie Facebook, wo du dich mit jedem befreundest, so selbst der Bekannte irgendwie von der Arbeit irgendwie ist dein Facebook-Freund, sondern das ist schon der Hauptanwendungsfall, dass es eine sehr beschränkte Zielgruppe ist. Und die darf schon mehr als sonst, aber die wird halt jetzt noch erweitert, weil dieses Geofencing setzen und so, das war schon immer so ein relatives Unding und jetzt ist es relativ lustig, weil du eine Push-Benachrichtigung bekommst und du kannst gleich sagen, irgendwie den killen wir mal schön hier, also dass dieser Fence nicht gesetzt werden darf. Du konntest ja schon immer auch das Gerät wechseln, du kannst sagen, irgendwie, ich wechsle auf ein Gerät, das zu Hause liegt oder so. Das ist oft auch gerne automatisch passiert, wenn du dich irgendwie bei anderen Geräten angemeldet hast und dann hast du deinen Standort geteilt mit deinem iPad, das ständig zu Hause liegt und so. Also sie machen da jetzt mehr und trotzdem ist es eine sehr private Gruppe
Und man sollte auch sicherlich Leute, die da irgendwie nichts zu suchen haben, dann auch vielleicht rauswerfen. Aus all diesen Gründen ist es für mich durchaus nachvollziehbar im ersten Gedankengang so, dass du vielleicht auch eine Hardware anbietest, die die gleiche Suchfunktionalität irgendwie bietet und aber nicht eine Person ist, sondern einfach ein Objekt. Eine Person ist mit einem iPhone oder einem iPad oder einem Apple Watch, sondern ein Gegenstand, den du, ja, der halt keine Technik vielleicht ist, sondern den du trotzdem wiederfinden möchtest, wie eine Schlüssel beispielsweise und so weiter. Was ich mir noch weniger vorstellen kann, ist so, wie Apple das ganze Zeug irgendwie vermarktet. Also Teil hat ja diese Teil-Tracker, ich nimm die immer
T-I-L-E, ne?
T-I-L-E, ja. Also ich habe die, glaube ich, hier. Ja, genau, so sehen die aus. Die sind so weiß kannst du piepsen lassen und kannst halt finden über die App. Die Teil-Dinger, das war mal so ein Kickstarter-Projekt, das ist relativ groß geworden dann. Die haben sie jetzt erstmals so seit letztem Jahr, glaube ich, eingeführt, dass diese kleinen Plastik-Buttons eine austauschbare Batterie haben, weil du ja irrsinnig sonst Müll produzierst, weil da war so ein Akku drin, der ist da nach ein, zwei Jahren ist der durch gewesen und dann musstest du den wegwerfen, mehr oder weniger. Das soll ja auch nach diesen ersten Informationen, die wir über das Apple-Ding eventuell wissen, der Fall sein, dass du da Batterien hast. Das sehe ich halt noch so gar nicht, dass Apple da irgendwie Geräte mit austauschbaren Batterien und so weiter anbietet, aber das ist der einzig richtige Grund, sowas zu machen.
Auf der Rückseite vom iPhone aufladen.
Meinst du?
Mit Qi, ja.
Na, das ist natürlich clever. Ja,
und also dann kannst du auch den $80-Preis rechtfertigen.
Den das dann kostet. Ja, ja, um deinen Schlüssel mal anzupiepen. Ja.
Nichts unter $99.
Der ohne Qi ist 80 und der mit ist 100.
Ja, das ist natürlich eine clevere, elegante Lösung, das stimmt schon.
Ja, du brauchst auch gleich ein neues iPhone dazu.
Muss gleich, das ist der zweite gute Effekt. Und es macht Sinn, weil sie die App halt gerade aufgebohrt haben und das ist sicherlich eine nette Funktionalität. Ich bin mal echt gespannt, weil das kam jetzt in den letzten Wochen erst so reingerutscht. Das hat, glaube ich, noch niemand vorher oder wesentlich früher berichtet, sondern das waren jetzt aus den letzten Betas entnommen. Vorbei an irgendwelchen Gerüchten aus der chinesischen Produktion oder so.
Ja, wie sieht das Ding dann aus? Also ist das auch so in dem so einem Teilformfaktor oder ist das anders? Ich weiß es nicht. Also es wäre halt ganz, ganz geschickt, wenn die da, ich habe neulich einen Artikel gesehen, da ging es um wie geht das privacy-technisch, dass jedes fremde iPhone so einen Tracker dann sehen kann und trotzdem auch um seine eigene Privacy bewahrend dann melden kann, ich habe diesen Tracker gesehen und das dann in die Wolke schicken kann. Das ist wohl recht, recht trickreich und hoffentlich haben sie es hinbekommen, weiß ich nicht. Aber am Schluss liegt es halt in der SQLite-Datenbank. Und
ja, aber ich meine, das ist natürlich unterm Strich dann auch der wahre Clou an diesem System, weil ein Bluetooth-Schlüsselanhänger per se gibt es, glaube ich, genug auf dem
ganz
Markt.
Viele.
Und auch genug, die zumindest die Basisfunktionalität, denke ich, inzwischen auf die Reihe bekommen. Also ich meine, meine letzten Selbstversuche mit denen liegen viele Jahre her, aber ich meine, Alex, du hast ja gerade gezeigt, dass du einen Schlüsselpunkt hast. Der wird ja wahrscheinlich tun, was er soll, oder?
Der tut, was er soll. Ich habe einen in Kreditkartenformat, was nicht schlecht ist, weil Teil bietet die auch an, aber es gibt halt diverse, einfach kleinere Hersteller, die dir auch so eine Kreditkarte, im Format einer Kreditkarte sehr flach und dünn für das Portemonnaie anbieten und so weiter. Ich hätte fast gesagt, irgendwie abgehangene Technik, aber es ist natürlich noch der zweite Schritt wäre natürlich schon ganz schön, wenn du auf diese App der einzelnen Anbieter nicht angewiesen wärst, die sich halt unterschiedlicher Qualität beliebt gemacht haben.
Und ich hatte nie Erfolg mit diesem Fremdfinden. Also, dass dein anderes iPhone deinen Teil verpetzt, den du als gestohlen gemeldet hast. Ich habe mal in Berlin einen Feldversuch gemacht, habe das letzte Teil spazieren geschickt und dann ist nichts passiert, obwohl da andere dran vorbeigelaufen wären. Also das hat zumindest im einfachen Test erstmal wenig gebracht. Wenn aber alle iPhones nach allen gestohlenen iPhones dieser Welt suchen, muss man sich schon ziemlich weit unten im Berg verstecken, dass man da nicht dran vorbeikommt. Aber dann, was machst du auch mit der Information? Ja, also ich meine, dann sagt er dann, dass dein iPhone fährt jetzt in Rumänien im Kreis. So, und dann sagst du, ja gut, dann.
Ja gut, ich meine, da kannst du ja dann viel mitmachen. Du, also von einem irgendwie, schick dem eine Adresse, also kannst du eine Push-Adresse bestimmt irgendwie zukommen lassen oder so, wohin das irgendwie in die Post zurückzustecken ist. Wenn du halt, ich meine, wer mal was verloren hat und so weiter, der wird sich sicherlich an den Fall erinnern, von einer tollen Person, die das irgendwie in die Post gesteckt hat und ihm zurückgeschickt hat. Also das sind so Einzelfälle, die sicherlich in der Erinnerung bleiben. So. Und wenn du so ein paar von diesen Fällen erzeugen kannst, ist das einfach, glaube ich, ein guter Mehrwert. Also ich glaube da schon, dass die sich großer Beliebtheit erfreuen, so generell, diese Tracker-Geschichten. Es hängt an diesen zwei Dingen. Also sie müssen halt weit verbreitet sein, damit du überhaupt eine Chance hast, dass dann Leute das auch verstehen und sehen und was das ist und sich auch dann gegenseitig finden. Und es hängt so ein bisschen an der Benutzbarkeit. Also ich glaube, viele Leute wissen auch nicht, zu welchem Anbieter sie da gehen. Und so, wenn Apple das natürlich ausspielt und sagt irgendwie, hier, wir hängen die an die Anführungszeichen Kasse vom Apple Store zum Mitnehmen. Sicherlich, das ist schon eine kleine Gelddruckmaschine wahrscheinlich. Die sind ja die Produktion von den Dingern kostet ja nichts.
Was kosten denn die Teils? Was wollen sie denn für die Dinger haben?
So ein Teil kannst du für $20 im Angebot kaufen. Und normalerweise kosten sie, was sage ich da, 25 Euro.
25, 35 plus Apple Steuer plus Johnny Design plus 100.
Und ich meine, Teil ist so ein bisschen
Johnnys Steuer gilt nicht mehr lang.
Gewagte Aussage. Teil versucht dir halt auch sehr gerne so ein Abo anzudrehen in der App, sodass du halt kontinuierlich irgendwie neue oder Austauschgeschichten bekommst. Aber die mussten jetzt auch diesen Umschwung auf den austauschbare Batterie machen, weil das Wegwerfen, das war einfach nicht mehr irgendwie zeitgemäß.
Notification von Teil. Es sieht aus, als hättest du dein Zuhause ohne deine Anführungszeichen Schlüssel verlassen. Die ja. Schlüssel fehlen.
Schlüssel.
Dann ist es schon zu spät.
Ja, die Tür ist schon zugemacht. Ja.
Was die alle nicht gewährleisten können, ist dieses, ich sitze im Café, stehe auf und lass halt meine Tasche da liegen und gehe weg. Weil das geht schon prinzipiell von der Funktion, sodass Bluetooth die dauerhafte Verbindung irgendwie hält und wenn es sich halt so und so weit entfernt, dann fängt es wie wild an zu schreien und so. Mhm. Aber das ist halt sehr unpraktikabel, weil dieser eine Fall, wo das passiert, ja, einmal in so und so vielen Monaten, der erfordert halt, dass du konstant diese Verbindung in allen möglichen Lebenslagen aufrecht irgendwie erhältst und das ist, das müsstest du auch vom System her gewährleisten. Und ich weiß auch nicht, ob Apple daran ein Interesse hat oder ob sie einfach sagen, so, wir bilden die Funktionalität, du hast was verloren, jemand findet das, kann irgendwie draufdrücken und dann wird der Standort von diesem Ding gesendet zu deinem iPhone. Ermöglicht.
Es sieht so aus, als hättest du den Apple Store ohne ein neues iPhone verlassen. Geh zurück und kauf.
Ja, es ist halt ein bisschen traurig, dass inzwischen, dass man inzwischen halt bei all diesen Sachen, dass du halt nicht mehr damit rechnest, dass dir irgendjemand das einfach freundlich in einen Briefumschlag steckt und zurückschickt, sondern dass du immer mit so super Scams rechnen musst. Ja, also genauso wie bei dem iPhone, dem du ja dann deinem verlorenen iPhone, den du diese Nachricht übermitteln kannst, hier. Ruf mich an, gib mir mein iPhone zurück und dann ruft halt irgend so ein hier, Vodafone Hotline, sie haben genau. Guthaben bei uns. Also ruft dich halt einer an und sagt dir, hier, ich habe dein iPhone gefunden, willst du nicht abholen können? Geh doch mal kurz in iCloud.com und wirf das iPhone aus deinen Geräten, damit ich sehen kann, dass es wirklich deins ist. So, tschüss, danke für den Zugang. Weil immer noch halt natürlich nach wie vor versucht wird, halt diese Verknüpfung halt, Apple-ID-Verknüpfung mit dem Gerät zu knacken. Und das heißt also, alle Sachen nach einem verlorenen iPhone musst du halt einfach dafür gewappnet sein, dass halt erstmal Phishing und Scam auf dich einprasseln, wenn der Dieb oder was auch immer, wo auch immer dein Gerät halt hingekommen ist, halt in der Lage sind, dich zu kontaktieren. Das ist natürlich ziemlich deprimierende Sache.
Es muss ja erfolgreich sein, weil also Oder? Ja. Also ich meine, man liest da immer mal wieder irgendwie so einzelne Nachrichtenberichte, irgendwie, keine Ahnung, New York City hat irgendwie einmal vor Jahren rausgebracht, so dass die gestohlenen iPhones halt stark zurückgegangen sind, seitdem sie halt dann irgendwie, weißt du, komplett gesperrt sind und du damit nichts anfangen kannst. Dann haben irgendwie die Diebe verstanden, so klauen wir keine iPhones mehr. So, aber es ist halt noch nicht, es hat nicht komplett aufgehört. Und es muss halt, dieser Scam muss halt immer noch funktionieren. So, du klaust ein Gerät, schreibst denjenigen dann irgendwie an und bittest da um das Rausschmeißen der Geräte, um das, ja, damit ich das Gerät zurücksetzen kann. Aber wenn das ein Schritt wieder weiter in die Richtung ist, so dass vielleicht auch echt Finder, ehrliche Finder, haben wir das früher mal genannt, sowas halt irgendwie aufgabeln und dann dass du das, vielleicht bietet Apple auch sowas an, dass du sagst irgendwie, du kannst den nächsten Apple Store bringen und derjenige kommt dann da vorbei, die müssen sich nicht mehr treffen oder so. Sondern es gibt einfach irgendwie die Möglichkeit, dass du halt dieses Gerät irgendwo abgibst, wo du halt wenig Aufwand auch damit hast. Weil daher, ich meine, wer macht sich denn wirklich die Aufwand, irgendwie dein Paket zu packen und das irgendwie an die Adressen zu schicken und so weiter? Das ist natürlich auch aufwendig.
Vielleicht, wenn wieder so ein iPhone in einem Biergarten wegkommt und dann wissen schon.
Ja, oder du übermittelst dem Finder gleich irgendwie so 37 Marienkäfer oder irgendeine komische Währung oder sowas.
Apple Cash, ja.
Ja, Apple Cash, genau.
Ich habe auf Twitter, gesponsert weiß ich nicht, aber ich habe Tweets von Apple gesehen, vom Apple Support, wo drin steht hier, mit iTunes-Karten kannst du nicht deine Steuerschulden begleichen.
Ist schockierend, aber ist so.
Dass sie es sagen müssen, es ist schon gut.
Ja, also kennst du die YouTube-Videos dazu?
Nee, nicht geschaut.
Okay, weil das, also ein typischer amerikanischer Scam ist scheinbar irgendwie so, du rufst halt irgendwie bei alten Leuten an und sagst hier, ich bin die Steuerbehörde der USA und ihr schuldet uns noch Geld und wir nehmen das gerne in iTunes-Karten.
Mhm, genau.
Und das ist unfassbar. Ich bleibe am Telefon, aber gehen Sie mal jetzt zum nächsten Store, haben Sie da so einen Store? Kaufen Sie mal iTunes-Karten. Und das funktioniert, das ist einfach. Und also die Videos auf YouTube sind dann die, wo Leute halt die möglichst lange hinhalten und das ist relativ lustig.
Ja. Und ich habe neulich irgendwas gelesen, dass am anderen Ende geht das dann auch schief. Nämlich die Leute, die dann auf eBay diese gestohlenen Gutscheinkarten wieder kaufen, auf ihrem Account einlösen, kann denen dann passieren, dass denen ihr kompletter iCloud-Account zugemacht wird, weil Apple sieht, okay, du hast ja mit einer gestohlenen Karte bezahlt.
Ja, stimmt, ja.
Dann
ja.
Zu sagen, ja gut, ich habe die für einen halben Preis auf eBay gekauft, verstehen Sie, also...
Ja, das ist schon wild. Das sind ganz wilde Kisten.
Naja, Apple ist ein bisschen auf die Recht auf Reparaturherrschaften zugegangen und gibt unter gewissen Auflagen für gewisse Geräte, die sehr alt und uninteressant sind, wenn der Schrauber irgendwie eine 40-stündige Schulung durchlaufen hat, Ersatzteile raus.
Also du hast sehr viele Einschränkungen schon aufgezählt. Wenn du das Pferd irgendwie vorne aufknüpfen, falls man das so sagt.
Aufzäumen.
Okay, Basti hätte mir da sicher weiterhelfen können.
Basti möchte die Pferde aufknüpfen, weil sie hässlich sind und stinken. Aber
ja, ansonsten dann zäumen wir das Pferd lieber von vorne auf. Nein, also nach vielen, vielen unzähligen Jahren oder seit immer zum ersten Mal, zeigt sich Apple gewillt, Originalersatzteile rauszugeben, mitsamt der erforderlichen Werkzeuge und allem drum und dran, was an und für sich eigentlich schon ein ziemlicher Hit ist, weil das gab es einfach noch nicht. Und
in den USA wohlgemerkt.
Ja, jetzt fängt Alex schon wieder mit den Einschränkungen an. Das gibt's überhaupt nicht.
Nein, ich bin ja voll bei dir. Das ist schon ein interessanter Schritt.
Ja, das ist schon ein Riesenschritt gewesen, der jetzt nicht so ganz aus dem Nichts kam. Es gab so ein bisschen, wurde ja schon mal gemurmelt, so Apple versucht da so ein bisschen zu drehen. Und sie haben ja offensichtlich auch so ein Pilot, also haben sie ja zumindest auch damit reingeschrieben, hat ein Pilotprojekt mit so ein paar über die Welt verteilten verschiedenen kleineren, größeren Werkstätten, die das halt schon angeboten hatten mit Originalteilen, obwohl sie keine autorisierten Apple-Partner war. Aber wir hatten ja bis jetzt, einfach seit es das iPhone gibt oder auch für alle andere Apple-Hardware, die in Anführungszeichen Problematik, dass wenn du es halt reparieren willst, dann gehst du entweder zu Apple selbst oder schickst an Apple ein oder gehst halt zu einem autorisierten Händler. Und die autorisierten Händler, die unterliegen ja auch sehr klaren Auflagen und verschiedenen Vorgaben, was die halt dir am Schluss praktisch anbieten können. Und auch viel von den Reparaturen wird unter Umständen nicht bei dem Händler direkt durchgeführt, sondern geht dann sowieso wieder an Apple weiter. Also je nachdem, was für ein Problem du hast. Und es kostet unterm Strich natürlich auch dasselbe. Also dann bist du am Schluss bist du meistens sowieso besser beraten, wenn du das irgendwie bei Apple gleich selbst machen lässt. Und auf der anderen Seite hast du halt die freien Werkstätten, die dir halt ähnliche Dienstleistungen drumherum anbieten, aber halt mit irgendwelchen Akkus und Displays halt hantieren müssen, die so irgendwie so ähnlich sind oder irgendwie bei der Fabrik um die Ecke halt vom Band gefallen sind. Und das kann alles auch gut sein, das kann alles okay sein und es kann halt auch schief gehen. Und es gab bestimmte Reparatur- und Funktionssachen, die halt die Freien einfach nicht richtig durchführen konnten, so wie halt eben Touch-ID, also alles, was irgendwie rund ums Display und dann halt mit dem bis runter zum Home-Button gereicht hat und Touch-ID eingeschlossen hat, sodass dann halt am Schluss der Fingerabdrucksensor halt nicht mehr funktioniert.
Und die Kalibrierung vom Display und der ganze Quatsch. Ich hab mal solche offiziellen Apple-Schulungsvideos gesehen, die sie an ihre Mitarbeiter da geben, und das war halt ein relativ viel Aufwand. Du musst dich hier in dem Apple-System einloggen, dann musst du die Seriennummer von dem Gerät, dann musst du das Gerät in dieses Kalibrierungsgerät einspannen, dann musst du hier das laufen lassen, das dauert x Minuten, dann schaust du, ob es geklappt hat, wenn nicht, alles nochmal zurück, nochmal auseinanderbauen und von vorne. Und ich meine, die Gerätschaften, die der Herr hier im Pressefoto vor sich liegen hat, die sind von der Komplexität her überschaubar. Das sind solche Alurahmen, um die Displays auseinanderzunapfen und dann irgendwie die Folie wieder drauf zu rollen oder sowas. Das ist überschaubar. Sie haben die guten Vera-Schraubenzieher und sie haben den guten alten Blackstick. Das war in den Videos, die ich gesehen habe, war das der war für alles gut, der Blackstick. Mhm. Ja, also mit dem kannst du aufhebeln, mit dem kannst du Klebstoff reinmachen. Ja. Alles Blackstick. Und sehr wichtig offensichtlich.
Ja.
Und da kriegst du sicher auch die offiziellen Pentalobe-Schrauben und den Quatsch und die Ersatzschrauben und solche Sachen. Aber die großen komplizierten Geräte, die große Kalibrierungsmaschine, die ist ja nicht billig. Also ich meine, welcher Third-Party-Schrauber will sich diese Geräte anschaffen für uralt iPhones. Also die sind ja auch irgendwann dann uninteressant.
Ja, also ich meine, was heißt uralt iPhones, was halt aus der Garantiezeit rausgefallen ist, das ist ja jetzt nicht so furchtbar alt. Ich meine, da ist ja auch die Hauptnachfrage nach Akku reparieren und so weiter da. Klar, ich meine, wenn jetzt natürlich die Leute ihr neues iPhone runterschmeißen, kannst du natürlich Display-Reparatur ist dann sicher auch nochmal eine interessante Kiste, die da natürlich nicht mit runterfällt. Aber ich glaube, ein Großteil von diesen, gerade von den Freien, machen ja schon ihr Geld mit älteren iPhones logischerweise sowieso zwangsläufig, weil halt vielleicht die neuen überhaupt nicht abgedeckt werden können bis zum jetzigen Zeitpunkt. Aber dass du halt als Freier überhaupt die Option hast zu sagen, ich will halt und auch, also ich will die Originalteile, ich kann diese Originalteile beziehen, und dass du die Option hast, die Originalteile zu beziehen und daneben auch einfach den Ersatz, also den Akku halt aus sonstiger Quelle anzubieten und unter Umständen das halt auch einfach ja preislich halt dann entsprechend anzubieten und Unterscheidungen da einzuführen, ist halt einfach eine interessante Option, die bis jetzt nicht bestand. Und ich meine, das ist natürlich sehr interessant zu sehen jetzt zu beobachten, sobald das halt eingeführt wird, wie sehr setzt sich das halt wirklich durch. Also ich meine, springen da halt echt, wer springt da drauf, wie schnell geht das, wie weit ist das, also hast du halt echt so wirklich die Winzbuden, die dir halt jetzt den Akku tauschen, den Display-Tausch halt so anbieten, springen die da drauf oder springt da irgendwie der Mediamarkt und Saturn halt praktisch als ja, Konzern halt drauf, die bis jetzt halt auch keine Originalteile anbieten können.
Also wenn ich die Aussicht hätte, 40 Stunden Schulungsmaterial in dem Style durchzugucken, die ich da auch gesehen habe, würde ich mir sagen, vielleicht gehe ich auch kellnern oder so stattdessen. Also weißt du, einfach mal, diese Videos nicht anschauen ist auch sehr schön, weil die sind sehr langsam. Also weißt du, so, es sind sehr viele Schritte, aber die sind auch sehr langsam vorgetragen.
Aber vielleicht kannst du die auf 1,5 anschauen.
Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Weil du musst ja da musst du ja schon genau sagen, hier nimmst du deinen Blackstick, ja, und dann zwirbelst du da den Klebstoff auf, an der rechten Seite, dann an der unteren Seite. an der linken Seite. Und dann halte ich fest an der oberen Seite.
Das ist ein relativ interessantes Video.
Man kann natürlich irgendwie sagen, also man kann das natürlich auch sehr positiv, erstmal muss man sehr positiv sehen, dass es eine Option gibt, die vorher nicht bestand, und man kann da auch sehr negativ, also sehr, sehr zynisch dran gehen an die ganze Geschichte, und wahrscheinlich ist es alles ein Mix aus beidem und allem, weil also eine echte Gefahr wäre halt für Apple, wenn halt so dieses Right to Repair in dem Maße durchgedrückt werden würde, dass es irgendwann ihr Gerätedesign beeinflusst. Wenn irgendwo also das ist sehr weit hergeholt, aber wenn irgendwo ein gesetzlicher Vorschlag kommt, so diese Batterien, die dürfen nicht mehr verklebt werden oder sowas, ja, das würde halt so einschneidend für diese Geräte sein, das willst du halt auf jeden Fall vermeiden, und dann da musst du gegenwirken, so. Und sicherlich eine Gegenwirkung ist halt erstmal diesen Markt so zu öffnen und Leute, unabhängige Studios einzuladen, so. Ja, ihr dürft auch mit reparieren und so weiter. Man muss bedenken dabei, diese Reparaturen bei Apple, die sind jetzt nicht unbedingt, also selbst wenn die sehr teuer sind und so weiter, Apple verdient da kein irrsinniges Geld dran, so. Das kann man sich, glaube ich, abschminken. Das ist eher so, das fällt unter Plus, Minus, Null. Selbst wenn du viel Geld für einen Display-Schaden ausgibst und das Display natürlich beim Einkauf irgendwie sehr günstig ist und so weiter, das ist keine wirkliche Geldquelle für Apple, also aus Reparaturen da irgendwie Geld zu schöpfen. Und deswegen glaube ich auch, dass das jetzt irgendwie, jetzt deswegen nicht verweigert wurde oder so. Aber was ich mir wirklich vorstellen kann, ist irgendwie, Apple war es ein Dorn im Auge, dass da von Reparaturwerkstätten Städten iPhones zurückkommen, die einfach farbenwild irgendwo hinschießen, wo einfach keine Farben sind, also diese Displays nicht kalibriert sind, dass da einfach auch minderwertige, in Anführungszeichen, iPhones rauskommen. Oder halt, was halt echt schlecht ist, ist halt, wenn diese iPhone-Akkus, die da verbaut werden, irgendwann mal explodieren, weil da fragt keiner nach, ist dieses Gerät mal bei einer Third-Party-Werkstatt repariert worden, sondern jeder schreibt in die Headline irgendwie, iPhone explodiert. Und das willst du auf jeden Fall vermeiden. Und da ist halt auch noch sowas wie, ich meine, es ist mit Kosten verbunden und auch natürlich entgangenen Einnahmen, aber du willst auf jeden Fall verhindern oder alles dafür tun, dass diese Schlagzeilen nicht auftauchen. Und ich meine, selbst Samsung ist ja relativ gut weggekommen mit den brennenden Geräten, aber trotzdem, das ist halt schon ein irrsinniger Schaden, der da sonst entstehen wird. Und deswegen ist es halt so ein bisschen auch, also, ne, es ist auf eine gute Sache. Man kann es sehr zynisch sehen, kann sagen, es ist irgendwie ein Gegenwirken gegen möglicherweise schlechte Dinge, die passieren in der Zukunft. Es ist eine Melange aus beiden Geschichten, und sie ist sicherlich eine positive Geschichte erstmal, dass du da mehr Optionen hast, auch wenn diese ganzen Einschränkungen, erstmal USA-only etc., und wenn die bestehen.
Ja, Mai, schauen wir mal. Ob das auch in Deutschland irgendwann ankommt und ob das bei welchen Firmen dann rausfällt. Mal sehen. Ich würde jedenfalls bei den wir haben ja schon mal drüber geredet. Also ich habe gewarnt damals, das iPhone einfach irgendwo bei der nächsten Bude an der Ecke zu richten zu lassen. Da hat jemand geschrieben, der in so einer Bude an der Ecke arbeitet, nee, wir können das wirklich, wir machen das schon richtig, und das, was wir nicht können, machen wir auch nicht. Aber es gibt, das siehst du von außen nicht, ob das eine Bude natürlich ist, die das verantwortungsvoll macht,
ja,
oder eine, die dir einfach irgendein eBay-Display draufknallt, wo halt dann grün-rot ist. Ja, das siehst du vorher nicht. Und deswegen kann man halt vorher nicht wissen, und das ist halt dann schlecht. So. Ich habe einen kleinen Hinweis, und zwar, dass der E-Golf, fahre ich jetzt seit anderthalb Jahren, und der war ja damals für mich recht günstig durch das Zurückgeben des Dieseltaxis. Und jetzt hat VW, nachdem ja der ID3 vor der Tür steht, den E-Golf für alle anderen Kunden auch extrem im Preis reduziert. Wie viel genau, darüber kann man jetzt streiten, da unterscheiden sich die Angaben und die Angebote ganz erheblich, nämlich so irgendwas zwischen 4.000 und 11.000 Euro, was der Preis runtergegangen ist, was relativ erheblich ist. Und es führt dann halt jetzt beim einen oder anderen Händler zu Angeboten, dass du den E-Golf, so wie ich damals eben auch, für einen Leasingpreis, hauptsächlich jetzt für Gewerbekunden, aber so ab 100 noch was Euro netto leasen kannst. Und dann bist du halt beim E-Golf bei 200 € mit Versicherung und Zeug. Also das kann schon in recht übersichtlichen Rahmen gehen. Ich empfehle jetzt keinen bestimmten Händler oder ein bestimmtes Angebot. Das müsst ihr euch selber raussuchen. Aber nach dem, was ich gelesen habe, kann das durchaus sein, dass jeder Händler, der grundsätzlich E-Golf verkauft, auch auf diese Angebote und auf diesen Angebotsspielraum Zugriff hat. Also die offizielle Mitteilung war, glaube ich, nur 4.000 €. Aber die Angebote sind viel zu gut, als dass das nur 4.000 € Preisreduktion sein könnten. Und zum anderen, der ID3, der soll ja in der kleinen Version, die soll ja so viel kosten wie ein Dieselgolf. Das wären also 30. Und jetzt ist der mit der normalen Reduktion auch ungefähr bei 30, der E-Golf, der viel schlechter ist als der ID3, auf dem Papier zumindest. Und der Preis, der muss also noch runtergehen. Und es ist die Frage, welchem Vögelchen man traut, ob der E-Golf nächstes Jahr noch weitergebaut wird. Dann müsste der vielleicht noch einen Tick runtergehen. Also ich verstehe auch die Leute, die sagen, VW sind alles Betrüger, denen darf man gar kein Geld mehr geben. Kann ich auch verstehen, aber vielleicht will man ja trotzdem, also wenn du keinen Betrüger mehr dein Geld für ein Auto geben willst, wo gehst du hin? Ja, also ich meine, was willst du machen?
Keine Ahnung.
Und also wenn ihr euch dafür interessiert und noch irgendwie spezielle Fragen zum E-Golf habt, dann könnt ihr mir die auch gerne stellen. Ich helfe da so weit weiter, wie ich kann. Die Angebote, die ich gesehen habe, da waren auch die nützlichen Extras alle schon angeklickt. Also das war nicht der alte Basispreis, deswegen ist es auch schwer zu sagen, wie viel jetzt die Reduktion tatsächlich ausmacht, weil in der Basisausstattung fehlen vor allem der Schnellladeanschluss und die Wärmepumpe und die muss man unbedingt drin haben, sonst ist man traurig. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit VW. Haben die genug Batterien für den ID3? Wie sieht der ID3 wirklich genau aus? Der ist jetzt irgendwie gestern in Frankfurt vorgestellt worden. Leo könnte für uns hinfahren und sich das auf der internationalen Automobilausstellung anschauen. Hm. Warst du da schon mal?
Nein.
Schickst du einen ETA rüber zu uns, damit ich weiß, wann du losgefahren bist.
Schauen kannst, ob ich ja wirklich angekommen bin.
Nee, aber das ist halt, der Golfteil ist beim E-Golf völlig in Ordnung. Der Elektroteil hat seine Kinderkrankheiten, aber das ist auch alles bekannt, so hoffe ich zumindest. Und das ist für manche Leute vielleicht jetzt die Möglichkeit, in den Spaß einzusteigen. Ein Hörer hat auch geschrieben, er ist uns recht dankbar, dass wir auf die ganzen Probleme hingewiesen haben, sonst hätte er sich schon längst eins gekauft. Nachdem das aber noch alles so frühe Stunden sind, hat er gesagt, das ist nichts für ihn. Ja, also dann ist es halt nichts für ihn. Und dann hat er das halt bei uns gehört, was das für ein Spaß ist mit der Infrastruktur und den Ladekarten und lalala. Aber der E-Golf ist jetzt möglicherweise beim einen oder anderen Händler sehr, sehr günstig. Und wollte ich mal gesagt haben. Ich war ein bisschen, das wäre jetzt für einen Basti günstiger gewesen als die Zoe.
Ja, das ist schon interessant.
Ja, also das eine Angebot war sowas wie 155 und er zahlt 160 oder sowas für die Zoe.
Und okay. Ja, ja, klar, das ist natürlich preislich, hört sich das durchaus verlockend an, aber auf der anderen Seite ist natürlich ein fieser Zeitpunkt so knapp. So knapp jetzt.
Ja, also ich meine, der Blechteil ist halt wesentlich und auch der Computerteil beim E-Golf ist halt wesentlich netter als bei der Zoe, aber die Zoe ist auch nicht schlecht. Ja, also die ist an anderen Ecken irgendwie auch wieder netter und irgendwie hübscher und oder auch nicht, je nachdem, wie man es sieht, aber es ist auch egal.
Und der Dreiklang.
Der kommt mit CarPlay, oder? Braucht man nicht meinen CarPlay-Hack. Nee, also das ist ja auch eine Einsparung dann direkt.
E-Golf kommt immer mit CarPlay.
Ja, ja, das stimmt. Also mein CarPlay-Hack unnötig.
Ja, also das kann man sich mal anschauen, wenn man möchte. Und ich bin, wie gesagt, gespannt, was da nächstes Jahr noch passiert und was da sonst noch an Zeug rauskommt. Und was dann, habe ich auch schon mal gesagt, was ist Ende 2020, wenn ich mir was Neues suchen muss? Also
bis Ende 2020 müsste ich ja wirklich noch einiges bewegt haben in diesem Ganzen.
Aber das Lustige ist, ich habe mit dem Gerhard von Aken jetzt gerade gesprochen, den ich getroffen habe, und das Lustige ist, bei diesen E-Auto-Geschichten ist das immer so, dessen Leasing ist, glaube ich, auch in 2 Jahren fällig, und er meinte irgendwie so, du musst dich halt jetzt damit auseinandersetzen, wenn du ein Auto haben willst in 2022 oder so. Weil die Kapazitäten sind halt echt ein bisschen fragwürdig. Also ja, keiner also, kann es dir wirklich sagen.
Was ich jetzt gesehen habe, bei dem E-Golf, aktuelle Lieferzeit ist laut einem Händler sowas wie 3-4 Monate. Das okay. heißt, du bekommst den dann im Januar, Februar, wenn du den jetzt bestellen würdest. Und das wird wahrscheinlich auch. Wie lange bauen sie den? Ich weiß es nicht. Es ist auch so ein bisschen, ich habe mal nachgelesen, so wo wird welches Auto gebaut und wo wird mit der Elektroumstellung künftig der ED3 gebaut und was wird in der gläsernen Manufaktur künftig gebaut? Eine andere Kleinserie? Was ist eine andere Kleinserie? Keine Ahnung. Das ist alles, ich finde es spannend. Ich bin gespannt, was dabei passiert und vielleicht ist da für irgendjemanden von unseren Hörern auch ein ganz günstiger E-Golf drin. Und Laufzeiten sind dann 3-4 Jahre und bis dahin. Ein Haken bei meinem E-Golf, der jetzt in letzter Zeit aufgetreten ist übrigens, ich habe scheinbar, vermute ich zumindest, ich habe keine Daten oder keine Aussage von der Werkstatt bisher, aber ich habe den relativ häufig schnell geladen und die Batterie lässt sich jetzt unter keinen Umständen mehr so schnell laden wie am Anfang. Also am Anfang sind 40 kW reingegangen, jetzt macht er noch so 35, 33 maximal. Okay. Auch wenn er eine angenehme Temperatur hat und sich wohlfühlt, aber ich nehme an, ich habe ihn zu oft schnell geladen. Da habe ich jetzt auch noch keine anderen Berichte über dieses Problem gesehen, aber ich habe ihn halt sehr oft zum Beispiel bei BMW gratis geladen.
Ja, was ja sinnvoll ist. Ja. Aber das ist ja dann doch etwas früh gefühlt, oder? Das für solche merklichen Einschränkungen.
Das ist Teil der Kinderkrankheit, hat keine gekühlte Batterie und ist halt nach 20.000 Kilometern jetzt aufgetreten. Und das ist sicherlich uncool, wenn man den selber besitzt.
Ja.
Geleased ist es mir wurscht und oder da ist auch noch eine Garantie für die Batterie dabei. Also ich weiß nicht, ob die Garantie überhaupt für Ladegeschwindigkeit gilt. Wahrscheinlich nicht, weil sie wissen, dass das schief geht.
Ja, ja, klar. Ich meine, das sind einfach Probleme, die dir beim Kauf dann reinrutscht. Das ist dir, beim Leasing kann dir das ja nun wirklich relativ egal sein. Ja. Ja, schwierig. Gut.
Dann kommt heute bitte unsere freundliche Unterstützung von Jimdo. Wenn ihr einen Website-Baukasten haben möchtet oder einen Chatbot, der euch die Website zusammenstellt, geht auf de.jimdo.com/spitz und so und schaut euch mal an, was es da für Sachen gibt. Ihr könnt euch mal andere Webseiten von anderen Jimdo-Kunden anschauen und sehen, was die damit gemacht haben. Ja, also was die aus für Hochzeitsfotografen oder für irgendwelche anderen Dienstleister gemacht haben, für Restaurants, für einfache Blogs, für solche Sachen ist das alles möglich. Ihr könnt auch die Vorlagen sozusagen zweckentfremden und sagen, hier, ich möchte aber aus meiner Hochzeitswebseite möchte ich aber ein Kochbuch-Webseite machen, wie auch immer, das geht alles. Ihr könnt die Inhalte über die mobile App pflegen, ihr könnt den Live-Chat auf die Seite tun, wenn ihr möchtet, dann ladet ihr euch die zusätzliche Live-Chat-App auf euer Smartphone runter und könnt dort live auf Fragen von Besuchern der Website antworten. Einfach mal ausprobieren, was es dort gibt, den Creator und den Dolphin. Und die verschiedenen Preismodelle, die sind alle recht übersichtlich und ihr könnt jeweils für ein Jahr im Voraus bezahlen. Mit unserem Code Bits und so spart ihr 20%. Das gilt für euch, das gilt aber auch für Bekannte, wenn ihr das weiterempfehlen möchtet. de.jimdo.com/bits und so. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So, ich hatte ja schon mal gesagt, was mich diesen Sommer sehr erfreut hat, ist diesen Gasgrill auf der Terrasse stehen zu haben.
Ja, ne?
Dauert 5 Minuten, machst du Gas an, hast ein heißes.
Zweite Küche quasi.
Zweite Küche, vielleicht sogar erste Küche, weil.
Weil Open-Air-Küche.
Open-Air und da kannst du einfach, also Burger. Ne? Das ist das Beste. Weißt du, vergiss Würstel, vergiss Steaks, vergiss gegrillte Zucchini, du kannst ja Burger machen. Ja.
Ja.
Ja? Okay, gut, sind wir uns einig.
Ja.
Also, magst du Burger?
Das ist eine sehr seltsame Frage.
Und
sind Burger in deiner Top 5 von Essen?
Also diesen Sommer auf jeden Fall. Diesen Sommer auf jeden Fall, weil das ist einfach, kannst du vorbereiten, kannst du tiefkühlen, diese Woche habe ich auch selber mal Buns gebacken und so, die sind so, muss ich nochmal versuchen, die erste Runde ist, konnte man essen, aber das geht noch besser, aber zum Beispiel der Backofen hat eine Gärstufe, da kannst du deinen Teig gehen lassen, was sehr schick ist.
Okay.
Und also ich bin recht erfreut über diese Außenküche, aber jetzt die Sache mit dem Burger. Was nimmt man da für ein Fleisch? Wohin nimmt man den? Kauft man den als Hackfleisch und formt ihn selber von Hand wie ein Tier? Oder nimmt man vorgeformte, tiefgekühlte von sonst wo mit zweifelhafter Qualität, wo dann so lustige...
Immer von Handformen.
Von Handformen ist auf Dauer, weißt du, sehr viele Burger, also nicht jeden Tag, ist ein bisschen übertrieben, aber viele Burger, wenn Gäste kommen.
Gäste müssen immer selbst formen.
Nein, die müssen ja auch, also ich habe gesehen, die Burger, die wären am besten, wenn man sie, oder am formstabilsten bleiben sie, wenn du sie tiefgekühlt direkt auf den Grill drauf schmeißt. Mhm. Ja, also, dass du sie am Tag vorher machst oder so, oder auf Vorrat machst. Und ich habe, glaube ich, gestern war zweimal Besuch da habe ich, glaube ich, 8 oder 9 Stück verfüttert und das ist, musst du einfach, das muss auch, du musst viele Patties, viele Burger musst du fließbandarbeitmäßig musst du da produzieren können. Ja, sonst stehst du da stundenlang und das ist schlecht.
Hast du da nicht was du aus dem 3D-Drucker rauslassen kannst?
Nee, aber ich habe gedacht, ich guck mal auf Amazon nach Hamburgerpressen.
Ja.
So.
Ja.
Aha.
Hamburgerpressen.
Das ist ein sehr ausgewähltes Küchen-Equipment, was gar nicht so häufig zu finden ist.
Und da habe ich damals offensichtlich, ich kann mich nicht erinnern, aber ich habe damals offensichtlich nach Hamburgerpresse gesucht. Und was macht man? Man klickt auf Amazon's Choice und wählt sich hier aus Gräve Burgerpresse mit 50 Blatt Backpapier aus Aluguss für 10 Euro. Ja. Und das habe ich hier, dass diese Burgerpresse kommt in so einer kleinen Schachtel. Das ist also hier unten so ein Tellerchen.
Ist wie ein Stempel, ne?
So ein Stempelchen, ja. Mhm. Also hier jeweils oben und unten hast du so 2 Aluteile. Dazwischen packst du dein Fleisch. Das Schüsselchen ist unten so 1,5 Zentimeter hoch. Ist so ein Stück Aluschüsselchen mit Rillen drin. Und oben hast du das gleiche nochmal als Stempelchen mit einem Griff. Tust du das Fleisch rein, steckst du zusammen, hast du deinen Burger da drin. Festpappen. Deswegen liegt da Backpapier dabei. Das heißt, du musst hier erstmal unten Backpapier reintun, dann tust du das Fleisch drauf, dann stempelst du das Fleisch und dann klebt es da drin fest.
Mm.
Und dann kämpfst du eine Viertelstunde, dieses Ding da wieder rauszubekommen. Das funktioniert schon.
Okay.
Die Reviews auch 4,5 Sterne, 1000 Bewertungen, es funktioniert. Aber du brauchst erstens immer dieses rund zugeschnittene Backpapier, dann stehst du entweder da und schneidest Backpapier von Hand mit der Schere aus oder du kaufst dir die vorgefertigten Nachfüllsets, weil für einen Nachmittag bist du ja gleich 9 Stück los. Ja, also es ist,
und die Nachfüllsets kosten 10 Euro das Stück.
Nee, die sind nicht teuer, aber es ist auch irgendwie, was kosten die? 50 Stück kosten 3,90. Ist überschaubar, aber trotzdem auch irgendwie eine Verschwendung für diese Dinger und musst du nachbestellen, musst du auf Lager haben und dann sieht das hier so aus, als könntest du diese
ja, kann man die mitessen? Warum werden die denn gewürzt?
Das ist eine gute Frage, wieso die gewürzt werden. Man möchte sie natürlich nicht mitessen.
Das sieht aus wie Radi.
Basilikum, ich weiß nicht, was das. Und dann siehst du hier auch auf dem Foto, dass die halt die fertigen Patties auch mit den Backpapier dazwischen so stapeln. Und das kannst du zwar vielleicht machen, wenn du sie frisch verarbeitest, aber wenn du die tiefkühlst, dann pappt das Backpapier auch tiefgefroren zwischen diesen Dingern fest und du kriegst sie nicht mehr auseinander und fängst du da an, mit einem Messer in diesen Stapel von Burgern reinzuhauen. Und das ist alles keine große Freude. Es geht schon, aber ich war jetzt nicht so richtig überzeugt. Was macht man also, wenn man nicht so richtig überzeugt ist? Wenn man aus einer Burgerpresse und es ist nicht so richtig super, dann schaust du hier die Liste weiter durch und dann siehst du hier Burgerpresse Pro.
Ja.
Burgerpresse Pro von Rösle. Kostet ein bisschen mehr, 17,92. Und die hat ähnliche Wirkfunktion. Habe ich zufällig hier. Aber einen entscheidenden Vorteil, da hat der Herr Rösle, Frau Rösle, wer ist das? Ich weiß es nicht, entscheidend mitgedacht. Nämlich, du schraubst es hier so ein bisschen zusammen. Und der Arbeitsablauf ist jetzt viel, viel besser, weil du machst hier so ein Backblech oder sowas, machst da ein großes Backpapier drauf, formst zum Beispiel 9 Kügelchen. Und dann hast du hier einen Ring ohne Boden, stellst den Ring auf dein Backblech und stempelst da den ersten Burger.
Ja? Dadurch, ja.
Dadurch. Mhm. Und du siehst auch, dieser Ring, der ist so 5-6 Zentimeter hoch. Kannst du auch richtig, richtig dicke Hamburger basteln. Und dann stellst du das auf das nächste Kügelchen, presst den Burger, aufs nächste Kügelchen, Burger und fertig. Und deswegen ist es die Hamburger Presse Pro und die ist viel, viel besser als die ohne Pro. Du brauchst auch das Backpapier nicht.
Okay. Gibt es dafür auch Pro-Backpapier?
Nee, du kannst ein ganz normales, unausgeschnittenes verwenden. Du kannst es dann um die Dinger wickeln und die so in den Gefrierschrank legen oder du kannst die in Tütchen packen, wie auch immer. Aber du hast nicht dieses Rumgefrickel mit diesen runden Backpapierscheibchen und du kannst einfach 9 oder 18 Stück einfach rausstempeln und fertig. Und es geht viel schneller und ist viel toller. Und du kannst in die Burger reinschmeißen, was du möchtest. Und das ist, wenn du irgendwo eine gute Quelle für Hackfleisch hast, dann ist das auch alles irgendwie ganz, ganz nett. Und ich bin sehr begeistert von den Burgern, die dabei rauskommen auf diesem Gasgrill. Und die kann man auf Vorrat mit dieser Presse zusammenstempeln. Und diese Rösle Burger Presse Pro hat mir große Freude bereitet. Hier, also, siehst du, ohne Pro, blöd. Mit Pro, super. Wie beim iPhone.
Oh.
Ja. Ja, aber beim iPhone nicht nur 7 Euro zwischen Pro und nicht Pro.
Aber verhältnismäßig.
Aber verhältnismäßig auch Preis doppelt so teuer, genau.
Ja, genau.
Nee, also die, da gibt's, es gibt 10.000 verschiedene Burgerpressen auf Amazon, ja, und viele von denen haben diesen abgeschlossenen Boden, manche haben so eine Förderhilfe, um das dann hinterher wieder rauszuholen. Das habe ich noch nicht probiert, aber das erscheint mir auch, weil diese Riffelung, die da reinpressen, die bringt auch mir zumindest wenig. Also die löst sich sowieso sofort auf, sobald du es auf den Grill schmeißt. Ich weiß nicht, was diese Streifen dann bringen sollen.
Das soll sicher irgendein Fleischsaftigkeitsding sein, was unterm Strich vielleicht nichts ausmacht.
Ja, also ja. Viele verschiedene Pressen, ich würde alle die mit Backpapier und Boden würde ich mal lassen und so eine offene kann ich sehr empfehlen. Das macht Burger.
Ja, also es ergibt erstaunlich viel Sinn, dieses Produkt, zu meiner Verwirrung.
Es gibt ja auch so ein Ding, das ist, glaube ich.
Ah, jetzt wird es schon interessanter.
Die kostet 140 Euro, Burgerpresse XL, Durchmesse 13. Mit 500 Blatt Papier. Und wie funktioniert die? Die stempelt die direkt da so mit einem Hebel zusammen.
Okay.
Ist ein bisschen übertrieben. Aber ich muss auch sagen.
Sah sehr gut aus. Auf letztes Bild sehr
wenn
große.
Wenn man viel Platz hat. Küche
sehr große Patties, die da rauskommen. Sehr kleine Maschine.
Ja, also der Durchmesser bei dem Pro-Ding ist jetzt 11 Zentimeter. Nachdem die aber beim Braten auch so ein bisschen zusammen sich ziehen, sind 11 Zentimeter vielleicht auch ein bisschen klein. Größer wäre noch ein bisschen Pro. Das wäre dann halt Pro Max.
Pro Max.
Ja, genau. Ja. Weißt du?
Ja, also sieht nicht so überzeugend aus, muss man sagen. So naja, von diesem
Hebel.
Das ganze Konstrukt mit dem Hebel.
Nee, Hebel braucht man auch nicht.
Nee, es ist ja auch kein Widerstand, den man da irgendwie überwinden muss.
Nee, ist recht weich. Und funktioniert und Burger sehr gut. Und vielleicht hat noch ein Hörer das. Ich wollte die Fette Kuh eigentlich fragen, also das Burger-Restaurant namens die Fette Kuh in Köln, ob die ihr Burger-Bun-Rezept verraten. Weil das war auf dem Festival neulich, war das sehr lecker. Und ich habe jetzt noch nichts an Rezept für Burger-Semmel gesehen, was mich so überzeugt hätte. Und was ich gemacht habe, das war auch nur so Mittel. Also ich bin dann sehr traurig, wenn die Grillsaison vorbei ist, aber man kann ja auch im Winter draußen grillen,
oder? Es ist
immer
Grillsaison.
Gut. Also Burgerpresse Pro, sehr gut, ist mein Pick. Danke sehr. Alex, was hast du?
Ich habe mir eine Kalender-App angeschaut, mal wieder für das iPhone-Blog. Und die möchte ich auch hier nochmal Erwähnung finden, weil ich glaube, das haben wir jahrelang nicht erwähnt. Die App nennt sich Timepage von Moleskine. Und das ist eine wirklich, wirklich schöne Kalender-App, wenn man eine Kalender-App benötigt. Ich bin da ja so ein bisschen so semi-betroffen, so Kalendertermine, sowas so. Nutzt man mal so, aber nicht wirklich häufig, aber ich weiß, dass Leute Kalendertermine haben, so also Termine in einem Kalender. Und wenn man eine wirklich schöne App möchte, dann nimmt man die von Moleskine, weil die ist sowohl fürs iPhone als auch iPad sehr schön angepasst, hat viele hübsche Farben, ist ein cleverer, intelligenter Aufbau. Mit verschiedenen Übersichten, wie viele Tage man in einem auf einen Blick sehen möchte, mit Gestaltungsoptionen, natürlich mit den ganzen extra Siri-Shortcuts, verschiedene Up-Icons, 3D-Touch natürlich irgendwie, um Shortcuts anzuwenden. Du hast die Möglichkeit, verschiedene Kalender rein- und rauszuwerfen. Also du kannst ihn auch einfach nur privat nutzen, du kannst deinen Firmenkalender da irgendwie ausklammern. Das ist alles normale Kalenderfunktionalität, die der Mehrwert ist wirklich in der Gestaltung von dieser App.
Und, können die denn, nachdem die ja sonst nur so Papierbüchlein verkaufen, können die denn eine Software?
Das ist faszinierend, weil das ist eine echt alteingesessene Software. Die kriegt einfach Updates ohne Ende und die funktioniert seit Jahren top. Also die letzten 3 Jahre und so weiter ist das einfach irgendwie eine top gepflegte Software. Die machen ja mittlerweile noch mehr Software. Flow ist irgendwas Aktuelles, was sie mit den iPads und den Pencils jetzt im Frühjahr zum Beispiel so ein bisschen gepusht haben. Ist jetzt nicht so meins und so weiter. Die machen auch To-Do-Apps wie Actions und so weiter. Aber deren Kalender-App, dieses Timepage in Version 3, ist schon einfach top gepflegte App. Und wir sprechen halt sehr häufig von, keine Ahnung, Fantastical und den typischen Kandidaten einfach. Timepage haben vielleicht nicht so viele direkt auf der denken daran nicht. Und das ist eine wirklich gute Alternative. Ist halt auch jetzt mal, also die haben so ein, wenn du es mal früher gekauft hast, dann bist du immer noch in so einem Legacy-Mode-Modell und darfst sie weiterhin irgendwie im vollen Umfang nutzen. Ansonsten ist es ein Abo, was du abschließt, aber halt für 1 Euro im Monat. Also das ist so die typische 12 Euro im Jahr Geschichte. Sehr, sehr fein für eine App, die man wahrscheinlich als Kalender-App häufiger verwendet. Die ist einfach top gepflegt seit Jahren und finde ich echt cool. Und die hat auch zum Beispiel so eine Option jetzt, die ist relativ neu reingekommen, da kannst du das ganze Jahr eine Übersicht sehen und hast die Monate einfach konstant durchlaufen nach unten hinweg. Also wenn du so jemand bist, der Kalender sehr, sehr gerne scrollt in die Zukunft für viele, viele Monate und Jahre, über viele Monate und Jahre hinweg, dann haben sie das jetzt auch integriert. Das ist clever umgesetzt. Es ist verspielt, aber nicht zu verspielt, sodass zu sagen, also es gibt ja durchaus so Apps, die sind einfach irgendwie, die sind clever oder wollen clever sein und dann ist es in der täglichen Praxis so ein bisschen so, meh, der Effekt nutzt sich ab und so weiter. Und Timepage ist clever, aber es nutzt sich halt echt nicht ab, so das, was sie dort implementieren und so weiter. Und die probieren viel aus, die arbeiten mit einem Account-System, mit dem du dich dann da anmelden musst, aber das ist ansonsten sehr, sehr clean. Die sind nicht aufgefallen durch irgendwelche komischen Skandälchen oder so. Die entwickeln einfach diese Software weiter und verdienen ihr Geld wahrscheinlich mit Notizbüchern hauptsächlich immer noch, aber diese Software ist ein sehr schöner Schritt. Mal gucken, wo das noch so hingeht. Im Moment versuchen sie so ein bisschen, das ist glaube ich so der Anfang, die verweben so ihre Softwareprojekte ineinander. Also dass du in diesem Kalender hast du halt sehr leicht eine Möglichkeit, zu ihrer To-Do-Anwendung, die sie Actions nennen, umzuschalten. Sie integrieren auch die Zeichnungen, die du mit diesem Flow erstellst auf dem iPad. Das ist alles noch sehr am Anfang und ich würde nicht sagen, wenn du jetzt irgendwie, du musst nicht auf alle Apps wechseln, die haben, aber diese Timepage-App als Kalender-App ist einfach sehr erwähnenswert.
Gut. Wir linken ja. Das mal, das kann man sich auch bei dir im One-Video anschauen und dann was über diese App erfahren. Ich weiß noch nicht, was Leo picken will, aber ich habe mal geraten. Es ist richtig.
Es ist fast richtig.
Oh nein.
Eine Newswire wäre auch ein Kandidat gewesen, das ist richtig. Ich kann auch eine Newswire picken, aber ich habe mit einer Newswire nicht viel mehr gemacht, als es runtergeladen und einmal geöffnet. Im Moment sind ja die Sync-Funktionen sind noch sehr eingeschränkt. Es ist nur Feedbin im Moment drin. Ja. Ich weiß nicht, wann und ob sie da ein bisschen das weiter treiben wollen. Aber bräuchte ich noch ein bisschen mehr. Ansonsten kann man natürlich auch einfach ganz klassisch seine Feedliste da reinballern. Das ist natürlich auch eine Option. Das ist ja nicht so, als müsste man unbedingt alles synken. Und halt wie früher machen. früher eine Newswire ich benutzt habe. Da war noch nichts mit Sync-Diensten. Da war, glaube ich, sogar Google Reader noch nicht am Start.
Ja, also, ja. Feeds müssen auch überhaupt nicht synken. Das ist völlig egal. Und die müssen auch keinen gelesen Status haben.
Da gibt es sehr verschiedene Ansätze, die eine sehr weite Diskussion erfordern.
Nee, aber
kann
hat
man
ja,
natürlich
der,
auch so der, machen, ja klar.
Der Brent Simmons hat halt ewig an dem Ding schon rumgeschraubt unter Codename und hat halt jetzt die Rechte am Namen wieder zurückgeholt und hat das jetzt als Open Source auch rausgetan. Und
ja.
Das kann man nur begrüßen, weil RSS halt so ein bisschen nach dem Tod von Google Reader gelitten hat, gefühlt. Und es war aber nie weg. Also es ist.
Nee, RSS war nie weg und es ist halt sehr prominenten Podcasts vertreten, was niemand so richtig auf der Kette, also du kannst normale Leute fragen, was machst du mit Podcasts so oder wie konsumierst du Podcasts, und dann sagen sie dir halt, ja, ich benutze die und die ab. Aber es sind ja auch alles Feeds.
Ich hab neulich eine Bude gesehen, die hat irgendwas mit Podcast zu tun gehabt, und dann steht auf der Seite hier, unsere Partner sind irgendwie Spotify und Stitcher und iTunes und Spotify. Was? Ihr habt doch mit Partner, was? Euren Podcast kann man da hören, okay? Ja, also das war so, Gehirnexplosion, so ein, nein, das ist nur ein Podcast, und irgendwelche seltsamen Plattformen haben sich den gekrallt, aber ihr habt den da hingeschickt.
Wir partnern ja auch mit Apple für Bits und so. Ne? Also, wer unser Partner
ist. Apple Podcasts, ja, genau.
Die publishen den. Ja. Nein.
Ja, ich meine, das war halt RSS-Feed. Ist schon was sehr Sperriges.
Ja.
Also das darf man ja auch nicht vergessen. Und ohne zu den Plattformen zurückkommen zu wollen, Google Reader war ja auch diese Plattform, die praktisch RSS genommen hat und uns hat halt verschwinden lassen und dir einfach einen Dienst gegeben hat, der einen Berg an Neuigkeiten und interessantem Zeug konsumieren konnte, indem du halt diese Feeds abonniert hast, ohne dir allzu viele Gedanken darüber zu machen, wie da was wo eigentlich herkommt und da reinkommt. Und am Schluss hast du halt einfach eine schöne Liste für dich gehabt. Klar, also Google Reader kann man schon noch hinterher auch trauen und natürlich auch, kann auch einfach Feeds ganz, ganz pur genießen. Jetzt inzwischen sind natürlich, also sie sind halt, ich glaube, sie sind schon versteckter geworden, dass natürlich der Unterbau von vielen Sachen immer noch RSS ist. Ist glaube ich, unbestritten. Mhm. Also diese RSS ist Totleier, in die würde ich auch nicht einstimmen. Aber es ist schon so, dass halt viele Sachen, die einfach früher mit einer Selbstverständlichkeit halt als Feed ausgegeben wurden, dass du an diesen Feed unter Umständen nur noch sehr versteckt rankommst oder vielleicht nur unter viel Hickhack oder vielleicht sogar auch einfach gar nicht. Ich glaube, das kann man auch nicht von der Hand weisen. Also da muss man sehen, wie man sich da durchmanövrieren will. Ich glaube, so für die klassischen Sachen, um sich da halt wirklich einfach ja praktisch Neuigkeiten und interessantes Zeug, was man halt im Blick behalten möchte, rein zu abonnieren, das funktioniert sicher weiterhin. Also ich glaube, da scheitert man auch jetzt nicht dran.
Ich glaube, der wahre Wert ist bei diesen Kleinigkeiten, bei diesen, weißt du, persönlichen Blogs oder so, die du irgendwie im Blick haben möchtest, die du halt übersehen würdest, wenn du sie, keine Ahnung, wenn du denkst, du siehst den Blogpost über Twitter oder solchen Geschichten. Das ist halt nicht realistisch bei Blogs, die irgendwie, keine Ahnung, zweimal im Monat irgendwas publizieren oder so. Und irgendwie die ganzen Plattformen, irgendwie haben die Feeds. Also irgendwie kriegt man da schon Feeds her. Und wenn nicht, dann gibt es irgendwelche Drittanbieter vielleicht, die irgendwie den Feed bereitstellen. Ich pushe ja auch all mein Newsletter-Kram über Mail in meinen Feedreader, weil ich es angenehm finde, ihn dort zu haben, die dort über die Suche zu finden, ihn unterteilt zu haben.
Ja, eigentlich auch hin, ja.
Ja, und ich meine, also das Newsletter-Ding ist stark gewachsen in den letzten Jahren so, und ich bin aber jemand, der gerne seinen Posteingang einfach, da weißt du, da will ich nichts lesen, ich will mein Mail nicht öffnen, um dann irgendwie so eine lange...
Ich will da auch nichts lesen, nee. Keine Sorge, Alex.
Ja, deswegen, das muss in den RSS-Reader so rein.
Ja, nee, in Mails, Newsletter lesen, ist ganz furchtbar. Und man kann vielleicht auch beim NetNews UI jetzt, das liegt halt, der Source Code liegt jetzt auf GitHub rum, und da kann man sich vielleicht mal anschauen, weil Brent Simmons ist schon so alter macOS-Software-Hase und jetzt in Swift ein neues großes Projekt, ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant, sich mal durchzuschauen, wie der das strukturiert hat und wie der das jetzt mit iOS und macOS macht. Die iOS-Version ist ja schon angelegt, also früher oder später kommt der auch fürs iOS danach. Und ist vielleicht mal auch ganz interessant zu schauen, wie er das jetzt dort macht und er und die anderen Leute, die da mit dran arbeiten, dieses, weiß nicht, sagen wir mal, mittelgroßes Swift-Software-Projekt da zu managen für dieses. Gefühlt ist ja nicht viel dran an so einem Feedreader, aber ich glaube, im Detail ist da halt schon ein ganzer Haufen Quatsch dahinter.
Ja. Das, glaube ich, zu unterstreichen. Also, und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass das, also, ich meine, du musst ja bedenken, also er macht das ja nicht hauptberuflich, er ist ja immer noch bei der Omni Group, hat jetzt, nachdem das sein Baby ja mal war und dann abgegeben hat und wieder zurückbekommen hat, jetzt als Open-Source-Geschichte in seiner mehr oder weniger Freizeit gelauncht. Und dann streicht es natürlich gewisse Features einfach auch zusammen. Also einen RSS-Feed-Reader auf macOS in 2019, nur auf macOS zu launchen, ist halt auch speziell so. Also ohne iOS. Weißt du, wenn du Geld verdienen wollen würdest, müsstest du halt auf iPhone vertreten sein, mindestens. Aber deswegen, das unterstreicht das Ganze, weil es halt auch so ein Liebhaberprojekt ist. Und wenn das so gehandhabt wird, muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Also ich finde es sehr sympathisch prinzipiell, obwohl ich für mich selbst einfach so der RSS-Feed, der Reader, der gehört mittlerweile auf meine mobilen Geräte, so persönlich gesehen einfach nur. Aber schön, dass es mehr Auswahl gibt. Das ist schon eine nette, gute Software.
Ich glaube, die Gelegenheit, mit Feedreadern Geld zu verdienen, ist auch unter iOS, glaube ich, relativ überschaubar.
Selbst da, meinst du,
ja,
ne?
Ja. Meine natürlich, klar, so die Klassiker, die werden schon bis zu einem gewissen Grad noch funktionieren, aber ich weiß nicht, ob du dir da ein Jahresgehalt rausziehen kannst, unterm Strich, weiß nicht, also vielleicht auf Abo umsteigen. Aber weiß auch nicht, ob das so viel glorreicher ist.
Aber weißt du, es kommt ja so ein bisschen so, wenn du Leute hast zum Beispiel, die einfach RSS-Reader täglich öffnen, weißt du, denen wichtig ist, dass der irgendwie up-to-date ist, dass der irgendwie geil aussieht oder so, dann triffst du plötzlich vielleicht eventuell eine Nische, die halt bereit auch Geld auszugeben.
Ja, ja.
Das ist, wir kommen ja so ein bisschen, das Pendel schlägt ja so ein bisschen zurück, nachdem wir jetzt irgendwie so ein paar Jahre einfach irgendwie immer diese 1-Dollar-App-Store-Software hatten irgendwie, kommst du jetzt in einen Bereich, wo, dann hast du halt nicht mehr 300 Apps pro Monat, die du kaufst, sondern hast irgendwie 3 und für die bezahlst du dann vielleicht das Abo und dann wird der Markt auf eine andere Art schwierig, definitiv. Aber weißt du, sind so Apps wie ein RSS-Reader, der ist mir viel Geld wert, weil ich den benutze ich täglich so. Und deswegen diese Nische, das kommt vielleicht zurück.
Ich bin ja jetzt wahrscheinlich auch nicht, da bin ich wahrscheinlich relativ allein, aber ich habe zum Beispiel auch die neue Version von Reader gekauft. Mhm. Und benutze weiter die alte, weil sie mir besser gefällt.
Okay.
Also,
okay. Aber ist ja gut, dass
irgendwas stört mich an der neuen Version.
Das Icon wahrscheinlich. Die meisten Leute stört das Icon.
Ja, das ist mir noch recht egal. Das ist so ein Sternchen. Aber ich glaube, der hat zu viel. Oder habe ich das schon zurückgestellt? Da irgendwelche Vorschau-Sachen oder Bilder oder irgendwelche Sachen da reingeklebt.
Ja, es gab mal so ein paar Entscheidungen, dass du, also es gab ein paar Änderungsentscheidungen. Ich meine, die neue Version, die hat sich ja auch weiterentwickelt und gab es Funktionen, die er wollte erst weglassen, aber die hat er jetzt nachgereicht noch und ich meine, die alte wird definitiv nicht mehr weiterentwickelt, aber.
Ja, es gibt die aktuelle Talkshow vom Gruber ist mit einem Brian Simmons, da erzählen sie, habe ich noch nicht gehört, aber da reden sie sicherlich über NetNewsWire.
Ist zu vermuten.
Was war der eigentliche Pick?
Ja, der eigentliche Pick, den kann ich kurz noch, auch wirklich kurz noch anmerken. Ich habe ja vor einiger Zeit mich mal wieder ans iPad gewagt, auch im Kontext von iPadOS, also sprich das iPad als ein etwas ernsthafteres Gerät in Betrieb genommen. Und auch in erster Linie halt als Gerät betrieben, was, sagen wir mal, Laptop-artige Formen angenommen hat und ein bisschen auch nebenbei noch mit dem Pencil jongliert. Also in erster Linie, um irgendwas zu haben, was man so in der Hand rumdreht und durch die Gegend flippen kann. Pencil ist einfach irgendwie eine nette Sache. Und dann hab dieses iPad so benutzt und immer weiter benutzt und denk so, dieses Tippen am iPad, das macht einfach Spaß, Texte zu schreiben, und dann war jedes Mal erstaunt darüber, dass ich so besondere Freude hatte daran, Texte am iPad zu schreiben. Da habe ich drüber nachgedacht. Hab gedacht, ist es die alte Geschichte, dass du halt irgendwie hauptsächlich in einer App steckst und dich abgelenkt wirst? Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann, ja, vielleicht ist es doch Ulysses, was ich auch auf dem iPad benutze. Ist vielleicht auf dem iPad besonders gut, kommt mir besonders entgegen und ist besonders angenehm zu nutzen. Und habe drüber nachgedacht und bin irgendwie nicht ganz dahinter gekommen, warum ich verdammt nochmal so gern Texte auf dem iPad schreibe. Und dann nach mehreren Wochen, in denen ich darüber gerätselt habe, was es ausmacht, dass ich so gern auf dem iPad schreibe, ist mir einfach aufgefallen, dass halt einfach nicht dieses verdammte Tastatur vom MacBook Pro ist, sondern einfach so ganz klassisches Magic Keyboard ist, was da halt davor steht, vor diesem iPad, weil ich halt das iPad in dieser Kombination mit dem Magic Keyboard benutze. Mhm. Und ich einfach auf diesem Magic Keyboard-Tisch, das ist einfach so, ah, fantastisch. Und das als MacBook Pro gehe und so denke so, oh, ah. Das ist super, eine super frustrierende Erkenntnis für mich
gewesen. Unsere Designer haben monatelang gedacht, was könnte es sein?
Was könnte es bloß sein? Und ich habe wirklich alles durchgespielt. Also was irgendwie iPad und die Software auf dem iPad angeht. Aber es ist einfach in erster Linie das Keyboard gewesen. Und der Unterschied ist halt einfach Tag und Nacht. Also das ist ich habe ja von Anfang an gesagt, ich habe ja mit der MacBook Pro Tastatur per se eigentlich nicht so ein Problem gehabt, also mit der Butterfly Tastatur. Nicht so, also der geringe Hub und der ganze Kram und das laute Geklacker, das sind alles Sachen, die mich nie groß gestört haben, aber die ich auch nie besonders geschätzt habe in irgendeiner Form, um zu arbeiten und halt Text zu verfassen. Aber jetzt so im Kontrast halt, und ich springe ja auch mitunter mal wieder an ein ganz altes MacBook Air, wo ich halt die alte mobile Tastatur habe, wenn man so will, die Apple ja auch über Jahre und Jahre und Jahre in seinen Notebooks hatte. Aber das Magic Keyboard, da haben sie einen ganzen Berg an Zeug richtig gemacht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, in welchem Jahr das kam, aber das ist ja auch so ein paar Jahre inzwischen auch schon wieder her. Es ist vielleicht noch ein Tick vor dem Butterfly sogar gekommen oder relativ zeitgleich, so vielleicht auch 2015, 2016. Also es ist halt lustig, dass sie das eine Keyboard für die Notebooks, was ja so essentiell ist, so dermaßen in den Sand gesetzt haben und plus minus zeitgleich halt dieses Magic Keyboard rausgehauen haben, was zumindest für mich sich unglaublich richtig fühlt an ganz vielen Stellen. Also da ist irgendwie, der Hub ist ja auch nicht irgendwie immens und es ist relativ leise. Also du tippst irgendwie so ganz, man tippt so selig da auch vor sich hin. Also es ist so sehr positiv unauffällig. Also du hast halt nicht diese riesen alten Tasten und keine ernsthaften, richtigen Tasten, wo alles klackt und tackert und du so eine super Haptik hast, aber du schreibst einfach, also ich zumindest schreibe darauf unglaublich, empfinde es als unglaublich angenehmes Schreibtastatur. Ja. Und
ist es.
Ich habe jetzt ja gerade ein bisschen mehr wieder am Mac Mini gearbeitet und habe da auch diese Klasse von Tastatur von 2013, 2014, weil die mit Nummernblock, mit USB benutze ich, die entspricht dem ungefähr. Und das ist schon nett, die ist schon gut. Und ich kann auch Leute verstehen, die sich halt diese Dinger bunkern und die nie wieder hergeben wollen. Ich habe nachgeschaut, was diese Logitech-Maus, diese MX500, die ich damals hatte, was die gibt's auf eBay neu. Also New Old Stock, alte Geräte, die jemand aufgehoben hat, die verkaufen die für 350 Euro.
Das ist schon ein Hit,
Und Leute kaufen die für 350 Euro und sind dann sehr glücklich damit. Und ich habe auch gesehen, da habe ich mich auch wieder dran erinnert, ein Hörer hat ein Foto von seiner geschickt. Die gibt's oder gab es damals auch in extrem hässlich. Die gab es auch in so einer Marmoroptik. Und das war ganz furchtbar, aber die Form, die stimmte. Die haben mehrere Mäuse mit dieser Form damals verkauft. Mhm. Und aber das Sammler zahlen für alte Inputgeräte viel Geld. Also Sammler im Sinne von Benutzer.
Ja, in dem Fall wahrscheinlich wirklich Benutzer.
Benutzer zahlen sehr viel Geld an Sammler von alten Sachen. So.
Ja.
Also du benutzt das Lightning-Modell, oder? Das ist der mit dem Lightning-Anschluss.
Ja,
die Magic Keyboard. Ja. Wikipedia sagt 2015.
Okay. Ich habe es auch gerade gesehen, Oktober 2015. Was interessant ist, weil es dann wirklich, also es kam nach dem Butterfly am MacBook, aber vor dem Butterfly-Desaster halt am MacBook Pro.
Ja, genau.
Also es ist genau in diesem Zeitraum auch mit reingecrashed und ist halt einfach eine hervorragende Tastatur. Das ist eine relativ traurige Angelegenheit. Ich meine, ich habe sie jetzt noch nicht so lange, aber ich habe auch ansonsten noch nichts über irgendwie Zuverlässigkeitsprobleme gehört nach irgendwie mehreren Jahren. Und jetzt seit 2015, ich meine, die ist natürlich wahrscheinlich in weniger Händen als halt natürlich einfach die MacBook und MacBook Pro Tastaturen, weil die halt einfach überall dann drin sind. Aber da hätten wir wahrscheinlich schon mehr gehört. Also es ist wirklich eine interessante Tastatur. Und ja, also ich meine, sie gibt's, ich weiß nicht, die gibt's ja nicht, die gibt's gar nicht in Grau, oder? Weil die Grau gab's hier nur mit, die Space-Graue gab's
nur mit Nummernblock.
Nur mit die Griesen mit Nummernblock. Ich weiß, jetzt kommt wieder die immer Nummernblock-Fraktion, aber ich bevorzuge dann doch die kompakte. Wer um alles der Welt würde Ziffern tippen.
Ne, gerade fürs iPad. Ich meine, also ich weiß nicht, wie häufig du sie mitnimmst, aber wenn du sie mitnimmst, nimmst du halt nicht die mit dem Nummernblock in deiner Tasche mit.
Ja. Das ist wahrscheinlich empfehlenswert dann.
Und die gibt's, die gibt's nur in weiß, ja, genau, die kleine.
Ja. Ohne Nummernblock. Es ist auch nicht so, als würde mich furchtbar stören, dass die jetzt weiß ist, aber ich hätte die dunkle wahrscheinlich bevorzugt oder ich hätte die dunkle gekauft, wenn es sie gegeben hätte. Aber so ist es auf jeden Fall nett. Also es ist einfach eine nette Tastatur. Also wer die noch nie ausprobiert hatte und sich mal nach einer Tastatur umschaut und gerade nach einer, sie ist ja insgesamt auch recht kompakt und dadurch, dass du sie jetzt über Lightning auch aufladen kannst, ist ja auch nicht so unpraktisch unterwegs, zumindest wenn man halt sowieso mit dem ganzen Kabellage halt unterwegs ist, die jetzt halt auch noch Lightning involviert, ist es durchaus eine ganz, ganz nette Option, glaube ich.
Für 100 Euro habe ich nachgeschaut, kostet sie immer noch.
Ja.
Gibt es die noch ohne Sammlerpreise zu kaufen?
Die gibt es direkt von Apple,
ja. Ja, die kriegst du noch neu. Und ich glaube, die kriegst du wahrscheinlich auch noch mal für ein paar Euro unter. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr, was ich für ausgebe, aber ich meine, es war ein bisschen
unter. Ach so, klar, wenn du auf Amazon oder so. Das ist ein Produkt, das gerne mal irgendwo.
Das wurde irgendwo mal raus. Die gibt's aber, da gab es auch, glaube ich, so ein paar skurrilere Sachen, so dass du die irgendwie von so Anbietern ohne Kisten bekommst.
Okay.
Weiß nicht genau, aus welchen Lagern diese Schlammen, wenn die ohne Kisten rausgehauen werden. Aber ich glaube, die kriegst du auch noch mal für ein gutes Stück unter 100 Euro.
Wikipedia sagt noch, 2017 haben sie mal die Tasten umgedreht zwischen hier Control und Option Keys. Visuell einfach nur.
Okay.
Lasst euch da nicht altes Zeug andrehen.
Ja.
Okay. Gut, wir linken das, dann könnt ihr euch auch eine sehr gute Tastatur, eine sehr gute Burgerpresse und ein sehr gutes Kalenderding zulegen.
Das ist aber eine gute Auswahl.
Ja, ja.
Und einen guten Feedreader.
Ja, welches Item passt nicht in die Liste? Alle.
Ich habe noch mehr Haushaltszeug, was so jetzt ein bisschen getestet ist und was sagen wir mal so langsam, gepickt werden kann oder auch nicht. Gut. Okay. Gute Besserung, Basti. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Ja. Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.